Wir haben hier im Flyer das Thema, ich habe dich mit Namen berufen, du bist mein. Das hat mich persönlich stutzig gemacht und habe gedacht, hoppla Juval, was hast du mal wieder für eine Bibelübersetzung? Denn ich habe im Konfirmandenunterricht gelesen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, nicht berufen, sondern ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn man diese beiden Übersetzungen mal gegenüberstellt und damit ins Bett geht und vorm Einschlafen drüber nachdenkt, dann kommt man da drauf, dass das eigentlich zwei ganz unterschiedliche Aspekte dieses Jesajas-Verses sind. Ich habe dich mit Namen berufen. Berufen, das tut der Chef. Seine Angestellten werden berufen, irgendeinen Job auszuführen. Und mit Namen, ja, da kann ich den Abteilungsnamen nennen. Da kann ich sagen, also Fräulein Hockermann, machen Sie das mal, so wie das früher beim Knorr gegangen ist. Oder Roswitha, also komm, wir müssen da die Fragebögen zusammenlegen, das machen wir jetzt geschwind alle Mann hoch miteinander. Da ist schon ein Unterschied, was gemeint ist in der Übersetzung. Jemanden berufen ist natürlich viel wichtiger als nur, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist der Papa oder die Mama, die sagt zum Donnerwetter, Emil, jetzt habe ich dich schon zweimal gerufen und jetzt kommst du zum Mittagessen. Sie sehen also, was da doch für Nuancen eine Rolle spielen können, wie ein Text, der einmal so übersetzt wird, eine ganz andere Färbung kriegt. Und der nächste Punkt, der mich irgendwie zum Nachdenken gebracht hat, ist der Begriff Propheten. Propheten, Prophetie, falsche Propheten. Gibt es heute noch Propheten? Propheten, die den Börsenkurs voraussagen oder die Entwicklung der zukünftigen Flüchtlingsströme, die wir also irgendwo unterbringen müssen oder nicht. Falsche Propheten, die sagen, du musst dein Geld bei der Bank anlegen und dann gibt es keine Zinsen hinterher. Alle diese Dinge erleben wir tagtäglich. Und wenn man sich einmal im Tanach oder in der Tora umschaut, der Mose gehört ja zur Tora, dann merkt man, dass eigentlich schon zur Zeit des ollen Mose, den ich sehr achte, die Welt auch nicht besser war als bei uns heute. Und es immer jemand gebraucht hat, der die Leute aus ihrer Trance aufgeweckt hat und ihnen versucht hat, klarzumachen, was falsch läuft. Das zur Prophetie, aber gleich neben der Prophetie kommt die Wahrsagerei. Ich brauche nur am Samstag die Werbebeilagen anzugucken, zum Beispiel die Edeka-Blättchen für die nächste Woche. Dann ist da neben den Kreuzworträtseln das Horoskop. Oder in der Heilbronner Stimme genau dasselbe. Und im Echo, in dem Werbeblatt hier für unsere Region, haben wir am Wochenende genau dasselbe. Und dann frage ich mich, wie viele Leser haben die Leute und wie viele Sternzeichen gibt's? Und wie viele von diesen Leuten haben alle das gleiche Horoskop? Also da sitzt jemand, der formuliert etwas nett. Zu gut darf es nicht sein, zu böse darf es nicht sein. Und dann wird ausgewürfelt und dann kommt noch ein Glückstag dazu. Das ist dann mal der Dienstag, meistens der Mittwoch. Und dann wird das schon eine gute neue Woche werden. Wahrsagerei ist etwas Uraltes. das hat zu tun mit den antiken Herrschern, die nämlich wissen wollten, wie sie ihre politischen Schachzüge durchführen. Ob sie Glück haben mit einem Kriegszug oder ob sie lieber die Finger davon lassen. Da wurden vorher die Priester befragt, die das Opfertier auseinandernahmen und aus den Eingeweiden, aus der Form der Leber und der Blutgefäße darin Schlüsse zogen, ob der König, Erfolg haben würde mit seinen politischen Unternehmen oder nicht. Und die andere Wahrsagerei dient natürlich auf Jahrmärkten zur Volksbelustigung. Und haben Sie gewusst, dass bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts man Wahrsagerei versucht hat, wissenschaftlich zu erklären? Also das sind wirklich noch Überreste vom finsteren Mittelalter, wo man alle Möglichkeiten genutzt hat, um zu beweisen, dass die Feudalherren von Gott bestimmt waren und niemand an ihrem Thron rütteln durfte. Also, zum Glück haben die Propheten nicht wahrgesagt, sondern haben unheimliches Gespür für ihre Umwelt, für das, was passiert und was im Sinne des Willen Gottes war. Und das haben sie versucht, den Menschen klarzumachen. Eine wunderbare Geschichte ist ja die von Bileam, der ein Wahrsager war und der von seinem Herrn beauftragt wurde, er sollte nach Israel ziehen und sollte das Volk Israel verwünschen. Naja, und was macht man, wenn man vom König einen Auftrag kriegt? Man setzt sich auf seinen Esel und zieht in die vorgegebene Richtung. Aber die Rechnung ging nämlich ohne den Wirt. Denn ein Esel, ein Tier, hat eine unheimlich hohe Sensibilität und spürt, wenn es mit dem Reiter gut vertraut ist, auf dessen Seelenlage. Und deshalb passiert es auf dem Weg, der Bileam döst vor sich hin und überlegt, wie macht er das, wie kommt er jetzt hier mit diesem Auftrag klar und guckt nicht rechts und guckt nicht links und sieht nicht, dass der Weg eigentlich gesperrt ist. Gesperrt von einem Engel. Den hat aber der Esel gesehen, beziehungsweise gespürt. Und er ist nicht weitergegangen. Und dann hat der Bileam zur Reitpeitsche gegriffen und hat ihm ordentlich ein paar rübergezogen. Und der Esel war bockig und hat gesagt, du kannst mich prügeln, so lange wie du willst. Ich gehe nicht weiter. Sie kennen die Geschichte, wo also wirklich eine Schranke gebaut wird, dessen Entstehen wir naturwissenschaftlich überhaupt nicht beweisen und erklären können. Und so ist manchmal wirklich die Lenkung von da oben für den Propheten und für die Menschheit der Weg zum Guten. So, ich glaube,
danke, Roswitha, zu vermischt.
Eins muss ich noch sagen.
Ja.
Die gesamte Bibel enthält 6408 Verse mit prophetischen Aussagen. Davon sind bereits 3268 erfüllt. Unter anderem auch der Psalm, in dem es also heißt hier, meine Hände und Füße werden durchbohrt worden und ich werde meine Gebeine zählen können, der auf die Passion Jesu hinzielt. Und viele andere Stellen, die dann nachher auf den Messias, also auf Jesus als den Messias, umgedeutet worden sind. Das nur.
Danke, Roswitha Keturamitsch. Mein Name ist Dr. Juva Lapide. Ich will jetzt ein bisschen Speed hineinbringen. Nicht, weil ich mit Roswitha nicht zufrieden bin, sondern weil ich einfach so brenne. Denn wir haben wahnsinnig viel Stoff und wahnsinnig wenig Zeit. Wahnsinnig viel Stoff und wahnsinnig wenig Zeit. Also ein bisschen Temperament von Dr. Yuval Lapide, geboren in Israel, hier im Haus Löwenstein, ein urbekannter, sehr gerne weilender und dozierender und genießender und gemeinschaftsbildender Gast. Bin knapp 10 Jahre hier im Haus mit Roswitha Mücksch, ein altes Gespann, immer frisch, alt insofern, weil wir schon gut aufeinander eingespielt sind. Und wir beide werden hier im Seminar wunderbar wirken. Sie wird mich im wahrsten Sinne des Wortes moderieren und ich werde brennen. Ich werde gutes Wort aus der Bibel verkünden, brennen, explizieren und sie moderieren. Kurzum, die meisten von Ihnen kennen mich ja. Es wird wieder ein spannendes jüdisches Lehrhaus.
Darf ich dich noch eins unterbrechen? Zu diesem jüdischen Lehrhaus gehört auch, dass in hebräischer und amerikanischer Methode sich die Leute mit Vornamen anreden.
Ich sag gleich was dazu, warte. Mach ich gleich. Ich erkläre gleich. Kommt alles noch was wieder. Kurzum, ich will Sie ganz herzlich begrüßen. Wir waren lange nicht mehr so viele in einem so großen Raum. Wiebke, lach ein bisschen, du siehst so ernst aus. Bitte ein bisschen lächeln. Wiebke, das mag ich nicht, du bist mir zu ernst. Also, wir sind in einem riesigen Raum. Ich möchte dem Haus ganz herzlich danken. Wir sind im schönsten Raum Magit des Hauses. Dietrich Bonhoeffer, ein beredter Name. Sie wissen, jeder Raum hat hier einen Namen nach einer großen Persönlichkeit. Es gibt auch einen Juden hier, Shalom Ben-Chorin. Jeder Raum hat einen schönen Namen. Ich bin froh, dass wir diesen Riesenraum haben, mit traumhaftem Blick, eine Tür geöffnet und wir sind im Grünen. Hinten sind gemütliche Sitzecke. Ich bin so dankbar, ich habe mich schon bei der Direktion bedankt, dass wir diesen großen Raum haben. Wir können uns hier ausbreiten, austoben. Margit kann hier sogar ein bisschen tanzen, wenn sie möchte. Gerne. Heute Abend spätestens haben wir ja noch was vor. Ich freue mich kurzum sehr, dass wir hier da sind. Und dass es eine wunderschöne Zeit sein wird. Es wird eine kurze, aber sehr intensive Zeit. Ich habe mir das Thema ausgesucht, ich habe dir beim Namen gerufen, und zwar wird das so sein. Ich habe mit dem Haus beschlossen, ich möchte einen Prophetenzyklus machen. Das wird nicht das einzige Wochenende sein, an dem wir mit Propheten arbeiten. Ich habe lange Zeit mit dem Haus über die großen Gestalten des Ersten Testaments gesprochen, die Gründungsväter und Gründungsmütter waren. Eben Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Helene, die großen Gestalten, die den Propheten vorausgingen. Wir haben auch Neues Testament schon hier gemacht, Zweites Testament, Paulus, Jesus, gleich diese ganz viele. Und ich habe gespürt, die Propheten stehen an. Die Nevi'im, die Künder, wie Martin Buber sie nennt. Und darum wird das der Auftakt eines Seminars sein, das in diesem Jahr und im nächsten Jahr Thema sein wird. So dass wir diesmal mit Propheten arbeiten werden, mit Nevi'im oder Kündern, nicht Kinder, Künder, Sivana. Und wir werden im Herbst arbeiten und im nächsten Jahr auch. Jetzt etwas zum Titel. Warum habe ich diesen Titel genommen? Von wem stammt, was denken Sie, ich habe dich beim Namen berufen? Wer hat das wohl geschrieben, Helene? Von wem kann das nur kommen, diese originelle Übersetzung? Martin Buber! Schreiben Sie es bitte oben drauf auf Ihren Flyer. Ich habe mir ja was dabei gedacht, wenn ich sowas nehme. Ich habe nicht dieses abgedroschene. Bitte? In der Rezeption nachher, in der Pause-Rezeption. In der Rezeption kannst du es holen. Ja? In der Rezeption vorne stecken die drin. Ich habe mir natürlich, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs in der schönen Hohenlohe und in Löwenstein dabei was gedacht. Ich habe nicht den abgedroschenen Luther genommen, den Sie seit 300 Jahren kennen. Ich habe natürlich den Buber genommen. Und Buber sagt zu Recht, ich habe dich berufen. Und deshalb habe ich das genommen. Weil das Wort Kikraticha, und da sind wir schon voll im Thema, liebe Freunde und Schwestern, eben mehr bedeutet, wie Roswitha Mücksch erklärt hat. Ich habe dich gerufen. Hallo, Assie, wie geht's dir? Hast du deine Hosen schon gewaschen? Sondern es bedeutet, ich habe dich berufen, für mich etwas zu tun. Nur darum schreiben Sie auf Ihren Flyer, das ist Martin Buber, nicht Martin Luther, der Luther, sondern es ist der andere Martin, der Martin Buber. Und das habe ich bewusst für Sie gewählt, Jakob, weil ich Ihnen zeigen will, wir werden ja heftig miteinander arbeiten. Heute Abend geht es ja schon los, dass eine gründliche Lektüre, eine super gründliche Lektüre der Bibel uns weiterhilft. 3 Millionen Leute sagen gerufen, Buber sagt berufen. Und wie Frau Roswitha Mücksch, die große kochende Dame aus Neuenstadt am Kocher, schon erklärt hat, ist das ein Unterschied. Weil eine Berufung bedeutet, ich habe dein ganzes Leben neu auf den Kopf gestellt. Das werden wir in diesem Seminar machen. Wenn Gott jemanden beruft, nicht nur Jesaja, ich habe das Zitat zwar aus Jesaja genommen, wir werden nicht an dem Wochenende Jesaja machen, aber es ist für mich das Motto des neuen Prophetenzyklus, den ich mit Ihnen heute anfange, Helene. Gott beruft mich und da bin ich ein ganz anderer Mensch. Es ist nicht einfach ein Gerufen, sondern es ist eine Berufung und Berufung bedeutet, wenn Gott mich beruft, dann ist mein Leben komplett verwandelt. Dann hat er mich im Innersten berührt und mir einen Auftrag erteilt, dem ich mich nicht entziehen kann, weil er mit meiner innersten Entwicklung und mit meinem innersten Weg, Bestimmung zu tun hat. Und darum finde ich diese Übersetzung von Buber so schön, berufen. Und nicht, dass Sie sich wundern, ich habe zwar Jesaja oben geschrieben, das heißt aber nicht, dass ich heute mit Jesaja anfange. Nur dieses Motto habe ich als Titel für alle Seminare dieses Jahres und nächsten Jahres gewählt. Weil das Thema, jemanden mit seinem Namen aufzurufen und in eine Berufung hineinzubringen, eben für alle Propheten zutrifft, nicht nur für Jesaja. Wir werden an diesem Wochenende Elia und Elisha machen, die großen Väter der Prophetie. Wir werden mit Elia heute Abend anfangen, klein bisschen heute Abend, morgen wird es in voller Höhe weitergehen, bis in die Nacht hinein und Sonntag auch. Aber Sie werden merken, jeder Prophet und jede Prophetin im Ersten Testament, in der Tora, hat diesen Spruch, dieses Motto in sich aufgenommen. Denn Gott beruft ja nicht nur Jesaja, Gott beruft nicht nur Jeremia, Gott beruft nicht nur Ezekiel. Gott beruft jeden Mann und jede Frau, seinen, ihren Weg zu gehen. Insbesondere die sogenannten Propheten oder die Künder und Künderinnen, wie sie Martin Buber übersetzt. Du wolltest etwas sagen?
Ja, ich wollte sagen, es ist auch gut, alte Fächer, also ich habe meine Hand auf dich gelegt. Und das bedeutet ja berufen sein.
Ja.
Was ich glaube, das ist ein grundlegender Unterschied zwischen berufen.
Ja. Frau Mücksch?
Ja, sehr schön herausgearbeitet. Ich finde, wenn Gott seine Hand auf einen Menschen legt, hat es eine ganz andere Qualität.
Richtig.
Und das ist das, was du mit Martin Buber gesagt hast.
Genau.
Und ich habe am Anfang auch, ich bin sicher, aber das
Das ist gewollt, das ist beabsichtigt. Kurzum, wir werden, wie gesagt, mit Text arbeiten. Ich habe Ihnen ein schönes Paket auf den Tisch vorbereitet. Und jetzt ein bisschen zur Struktur. Wie will ich mit Ihnen arbeiten? Heute Abend werden wir arbeiten bis 9:30. Keiner darf den Raum vorher verlassen. Es geht heute in die erste große Kampfeinheit. Heute wird es heftig. Sie sollen ja was Helene für ihr Geld bekommen. Vor 9:30 kann niemand den Raum lebendig verlassen. Unlebendig schon, aber nicht lebendig. Ja, Frau Mücksch darf. Frau Mücksch hat Sonderstatus als Moderatorin. Sie hat ja noch einen weiten Weg. Aber ich perle so mal an zwischen 9:30 und 10:00. Aber ich verspreche Ihnen eins. Es wird so kurzweilig heute werden. Sie werden sich wundern, wie ruckzuck es 9:30 ist. Morgen früh, 9 Uhr, geht es richtig intensiv los. Frühstück ab 8 Uhr im Speisesaal. 9 Uhr bis 12.30 Uhr intensive Bibelarbeit. Mit Kaffeepause, mit Erfrischung natürlich zwischendurch. Mittagspause bis 15 Uhr mit der Kaffeepause, die Roswitha Mick schon angesprochen hat, 14.30 Uhr, steht auch in ihrem Flyer drin. 15 Uhr heftige Bibelarbeit bis 18.15 Uhr. Heftigste Bibelarbeit zwischen 15 und 18.15 Uhr. Natürlich mit Kaffeepause immer dazwischen. Dann heftigste Abendeinheit 19.30 Uhr wieder, morgen bis 21.30 Uhr, 22 Uhr. Sonntag früh, gleiches Prozedere, 8 Uhr Frühstück, wer möchte. Wer kein Frühstück möchte wie ich, kann gleich um 9 Uhr hier antreten. Von 9 Uhr bis 12.30 Uhr heftigste Bibelarbeit, Abschlussrunde, Mittagessen und Abfahrt nach Hause oder Genuss des schönen Breitenauer Sees, was ich sehr empfehle, und Genuss der wunderschönen Gegend hier in der schwäbischen Toskana. Heute Abend habe ich mir Folgendes gedacht. Ich will ein bisschen, bevor wir uns alle vorstellen werden, will ich ein klein bisschen erzählen, wie ich arbeite und was ich Ihnen präsentieren möchte. Denn ich möchte schon, dass die Neulinge, mal kurzes Handzeichen, wer hat mich noch nicht erlebt und überlebt? Wer hat mich noch nicht erlebt und überlebt? Das ist die Minderheit. Ach, das ist wunderbar, genau. Wer mich noch nicht erlebt und überlebt hat, möge jetzt sehr aufpassen. Die meisten wissen, wie man mich erleben und überleben kann. Uli Treffert, weißt du das? Ich will ein bisschen erklären, wie ich arbeite, damit wir wirklich eine Würdigung dessen machen, was hier passieren wird. Ich bin Jude und durch. Und ich lebe seit über 40 Jahren in Deutschland. Ich bin auch berufen. Ich bin seit 20 Jahren ein berufener Gottes. Seit 20 Jahren und einem Jahr, seit 95, noch keinen 21 Jahren, bin ich von Gott berufen. Berufen. Auch gerufen, aber berufen. Die Nachfolge meines berühmten Vaters Pinchas Lapide. Givana kennt ihn vielleicht durch Literatur, anzutreten. Ich bin der Sohn des berühmten Pinchas Lapide, auch der Sohn der Ruth Lapide natürlich. Ich erwähne deshalb meinen Vater so gern, nicht weil ich meine Mutter ausspare, sondern weil ich von meinem Vater unheimlich viel gelernt habe. Mehr als von meiner Mutter, ist ganz klar. Ich habe von meinem Vater Pinchas Lapide Handzeichen, wer kennt ihn? Hannelore kennt ihn auswendig, sie geht mit ihm ins Bett. Du nimmst doch manchmal die Bücher meines Vaters ins Bett, oder? Ich habe Freunde, ich habe Menschen, die gehen mit meinem Vater ins Bett. Ich habe Freundinnen, die nehmen meinen Vater ins Bett, weil sie die Bücher meines Vaters als Bettlektüre lesen. Das kenne ich effektiv.
Ich muss sagen, ich mache das mit der Mutter.
Du gehst mit meiner Mutter ins Bett? Ja. Wunderbar. Das darf es auch geben. Hauptsache, du gehst mit jemandem ins Bett, der dich anregt. Also es gibt viele Menschen, die meinen Vater ins Bett nehmen. Und viele Menschen, ich gehe mit Martin Buber oft ins Bett. Neben meiner Frau gehe ich auch oft mit Martin Buber ins Bett. Ich gehe oft mit Männern und Frauen ins Bett, weil ich so feurig eben bin. Und ich bin eben der Sohn des Pinchas Lapide, vornehmlich, weil ich durch meinen Vater sehr viel gelernt habe. Und immer noch, Margit, immer noch sehr viel lerne. Sie werden merken, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich habe viel von meinem Vater auch mentalitätsmäßig geerbt, aber ich bin keine Kopie meines Vaters. Sie sehen es schon an meinem vulkanischen Auftreten, dass ich eine Persönlichkeit bin eigenen Stils. Und ich bin auch so dankbar, dass 30 von Ihnen verzaubert sind durch mich und bereit sind, für mich viel Geld auf den Tisch zu legen, um hierher zu kommen und zu lernen. Und Sie werden ganz tolle Dinge mit mir erleben, weil ich, wie gesagt, seit knapp 21 Jahren berufen bin, Christel. Berufen bin, zu Christen zu gehen und ihnen das Wort Gottes mit meinem eigenen Feuer auszulegen. Und wir werden es mit einem sehr feurigen Mann in diesem Wochenende zu tun haben. Ein äußerst feuriger Mann. Ein explosiver Mann. Ein heißblütiger Orientale. Namens Elia. Elia. Dieser Elia ist ein Mann mit Feuer. Aber was für Feuer? Da wird nicht lang gezappert. Und er dann gefackelt, der kann Feuer sofort mit einem Wort auf die Erde bringen. Und darum freue ich mich total, Assie, dass wir diesmal über Elia intensiv sprechen werden. Und ich verspreche Ihnen eins, damit Sie eine gewisse Erregung und Aufregung und Anregung spüren, dass Sie die Texte, die ich Ihnen kopiert habe, die auf Ihrem Tisch liegen, mit völlig neuen Augen lesen und verinnerlichen werden. Das verspreche ich Ihnen. Ich habe ihn Martin Buber kopiert aus dem ersten Buch der Könige. Wir werden einige Kapitel lesen, nicht das ganze Buch natürlich, aber die entscheidenden Kapitel, in denen Elia auftritt, Wiebke, werden wir hier studieren. Und zwar mit jüdischen Augen. Wiebke kennt mich und schätzt meine Arbeit sehr. Und darum werde ich die Wiebke nicht enttäuschen und auch andere nicht. Denn wir werden intensiv alte Texte, aber mit neuen Augen lesen. Und ich habe ganz viel für Sie vorbereitet, weil Gottes Geist ja in mir brennt und mich beruft. Und Sie werden sich wundern, was man aus alten Texten machen kann, wenn man mit einem Juden und mit Gottes Geist an diese Texte herangeht. Und darum freue ich mich riesig. Ich habe natürlich hier mein hebräisches Original. Wir werden gemeinsam lesen. Und jetzt etwas ganz kurz zum jüdischen Lehrhaus, wer es noch nicht kennt. Jüdisches Lehrhaus heißt, dass jeder und jede gefordert und eingeladen ist, mitzumachen. Und ich werde dafür sorgen, dass jeder und jede mitmacht. Darauf können Sie sich verlassen. Es wird keine Langeweile geben. Und kein Mensch kann hier ungeachtet, unangesehen bleiben. Jeder wird von mir beim Namen gerufen, nicht berufen in dem Fall, sondern gerufen. Ich werde jeden mindestens einmal anrufen, die Ingeborg Wimran oder die Assie oder die Christel Lanzenberger oder Hiltrud oder die Helene. Keiner hat hier die leiseste Chance, ein Mittagsschläfchen oder ein Vormittagsschläfchen durchzuführen. Das ist ausgeschlossen. Irmtraut Wolf kennt mich. Ich kann mich auf jeden stürzen, in jedem Augenblick kann ich wie ein Adler auf jemanden landen und sagen, Giovanna, wie verstehst du diesen Satz Nummer 17? Oder Hannelore Juncker, wie verstehst du diesen Satz als Lektorin, den wir dann gerade anschauen werden? Kurzum, es wird sehr lebhaft sein und es wird wirklich ein jüdisches Lehrhaus im wahrsten Sinne des Wortes sein. Martin Buber und Franz Rosenzweig, liebe Freunde und Freundinnen, pflegte zu sagen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, jüdisches Lehrhaus kennzeichnet sich dadurch, dass Lehrende lernen und Lernende lehren, Giovanna. Lehrende lernen und Lernende lehren. Und das ist die Maxime des jüdischen Lehrhauses. Die habe ich mir ins Stammbuch geschrieben. Ohne ihn geht es nicht. Ich lehre, ich bin natürlich hier ein Primus inter pares, aber ich verspreche Ihnen, ich verspreche euch, dass ich durch eure Fragen und durch eure gescheiten Bemerkungen enorm viel profitieren und Anregungen beziehen werde. Wenn Giovanna mich fragen wird, oder wenn Ingeborg Mimran eine Bemerkung machen wird, oder wenn zum Beispiel die Hiltrud etwas sagen wird, wozu ich sie einlade, wird das zu unserer gesamten Befruchtung und Bereicherung beitragen. Und darum möchte ich Sie ganz herzlich einladen, nicht passiv zu bleiben. Es ist kein Konsumveranstaltungsseminar, sondern es ist ein Lehrseminar. Es ist für mich Gottesdienst. Was wir miteinander machen wollen bis Sonntag 12.30 Uhr, ist Gottesdienst. Wir dienen Gott durch das Erkunden der schönsten Literatur, die Gott uns gegeben hat und immer wieder gibt, nämlich das Heilige Buch der Schrift. Ich bin Jude und meine Maxime als Jude ist, Die Bibel will gelebt werden. Ich nenne die Bibel immer wieder in meinen Seminaren, die Bibel ist ein fragwürdiges Buch, im doppelten Sinn des Wortes, beziehungsweise im hintergründigen, tieferen Sinn des Wortes. Fragwürdig, sie will befragt werden. Fragwürdig insofern, dass wir erstmal über das oberflächliche Verständnis in ein tieferes kommen. Sie will befragt werden. Die Bibel ist ein spannendes Buch voller Geheimnisse, voller Weisheiten über das Leben, so wie Roswitha Mück sagte, nicht nur 1500 oder 900 vor, sondern auch heute, 2016 nach. Und das ist das große Abenteuer Bibel, dass die Bibel immer wieder befragt werden will, hinterfragt werden will. Darum nenne ich sie ein fragwürdiges Buch. Sie ist würdig, immer wieder neu befragt zu werden. Und das werden wir miteinander machen. Ich werde Ihnen mit Ihnen Texte lesen. Wir werden morgen über 1. Samuel, 1. Könige 16 lesen. Die Zeit, ich werde Ihnen eine kurze Einführung geben. Wir werden über die Zeit des Elias sprechen. Das ist eine katastrophale Zeit. Ich habe Ihnen viel Material vorbereitet. Wir werden nachdenken, warum es immer wieder zu Schwierigkeiten im Volk Israel kam. Es ist eine sehr turbulente Zeit. Es gibt Götzendienst, Prostitution, Vergewaltigung, Missbrauch, Unanständigkeit, Abfall von Gott. Drüber und runter geht's. Und dennoch ist es Heilige Schrift. Und dennoch ist es das heiligste, das kostbarste Buch, was wir Menschen haben. Ob wir Baptisten, ob wir Katholiken, ob wir Juden, ob wir Maoisten sind, Shintoisten, was auch immer. Jeder Mensch wird sagen, das größte Buch der Welt ist immer noch die Bibel. All die Schweinereien, die in der Bibel vorkommen, all die Exzesse, die Unmenschlichkeiten, die Entgleisungen sind immer noch Teil der Heiligen Schrift. Sie machen immer noch die Heilige Schrift aus. Und darüber werden wir intensiv nachdenken. Wir werden jedes Kapitel gründlich anschauen. Es geht mir nicht um Masse, sondern um Klasse. Es kann sein, dass wir in einem Kapitel vielleicht einen halben Tag hängen. Das ist mir lieber, als irgendwas durchzujagen und oberflächlich zu lesen. Sondern lieber ein Kapitel mit jüdischen Augen, mit jüdischem Herzen, mit Gottes Liebe gründlich verstehen und enorm profitieren und enorm viel mitnehmen. Das werden wir machen. Ich habe Ihnen, wie gesagt, ein Paket vorbereitet, das wir mitnehmen dürfen. Wir werden immer wieder hineinschauen. Einführungstexte, Begleittexte, dann den Huber, wie gesagt, kopiert. Und daran werden wir arbeiten. Noch eine Bitte zu meiner Arbeit. Ich möchte mit Ihnen hochkonzentriert arbeiten. Hochkonzentriert heißt, ich möchte Sie bitten, Zweiergespräche freundlich zu unterlassen. Auch wenn Sie mal ein Wort nicht verstanden haben. Wenn, sag noch mal deinen Namen neben, du heißt noch mal, ich habe dir deinen Namen, Stüwe, aber von Dieter.
Charlie.
Charlie, genau. Wenn Charlie etwas nicht verstanden hat, Charlie, frag in die Gruppe. Frag nicht Deborah, meine Gattin, was hat er eben gesagt? Sondern sag, Juval, sagst du mir das Wort nochmal? Sagst du mir Baal? Was heißt Baal? Wir werden über den Baal sprechen. Was hast du eben gesagt? Was bedeutet Baal? Oder was bedeutet die Asherah, die Astarte auf Hebräisch? Bitte, Charlie, frag in die Gruppe und belästige nicht meine Gattin oder die Hannelore Juncker, sondern frag uns, damit es kein Getuschel gibt. Oder die Helene Köhn, wenn du was nicht verstanden hast oder wenn du wissen müsst, wann macht er denn Pause? Frag mich, wann machst du Pause? Oder Juval, brauchst du einen Schluck Kaffee oder irgendwas? Frag mich. Nicht die Hul daneben dir, was will er jetzt, was macht er jetzt? Sondern bitte aus Respekt voreinander, Hiltrud, in die Gruppe hineinsprechen. Damit es wirklich hohe Konzentration gibt. Auch du, Jakob, wenn du was nicht verstanden hast, frag mich. Frag mich mehrmals. Juval, was bedeutet Baal? Was bedeutet Asherah? Was bedeutet Eliyahu? Was bedeutet Aliyah? Immer wieder fragen. Lieber erkläre ich es 10-mal, als eine Unruhe aufkommen zu lassen. Gut, wir werden das machen intensiv. Heute Abend machen wir erstmal eine kleine Partnerarbeit, um in das Thema hineinzukommen. Und bevor wir nun mit der Vorstellungsrunde anfangen, die maximal eine Minute pro Person dauern darf, denn wir haben sehr viel noch vor. Darum keine langen biografischen Geschichten. Jeder wird sich gleich kurz vorstellen. Wer bin ich? Wo stehe ich im Leben? Bin ich Rentner, verwitwet, verwaist, verliebt, verlobt, verheiratet? Ein paar nackte Fakten nur. Keine Biografie, meine Mutter hat mir zu wenig Brustmilch gegeben oder im Krieg habe ich das erlebt. Keine langen Geschichten, das gibt es beim Wein heute Abend. Nur ganz kurz, ich heiße Helene Köhn, ich bin Mutter von 3 Kindern, ich lebe im Bergischen Land, ich liebe Juval Lapid jeden Tag mehr und ich profitiere von seinen Seminaren und keine Strecke ist mir zu weit, um zu ihm zu fahren. So ganz kurze Dinge, ne? Damit wir wissen, wer ist Helene Köhn. Oder die Margit Reichle wird sagen, ich bin eine große Baptistin aus Karlsruhe. Ich liebe das Judentum. Judentum ist meine jüdische Wurzel. Ich bin seit, 6 Jahren verwitwet. Seit 10 Jahren verwitwet. Ich bin aber eine lustige Witwe. Ich bin die lustige Witwe aus Karlsruhe. Ich hatte gestern Geburtstag, den werde ich natürlich erwähnen. Und ich freue mich auf Juval Lapid, denn von Juval Lapid kann man nur lernen. Fertig aus. Zum Beispiel. Ja, genau.
Also.
In dem Stil, ich mache das nur deshalb, damit wir eben Zeit sparen. So, jetzt noch etwas, bevor das anfängt, Helene. Ich möchte Sie auch ganz herzlich einladen, mitzuschreiben. Bitte schreiben Sie viel mit, Sie profitieren davon. Bitte nehmen Sie es mir auch nicht übel, wenn ich mittendrin im Seminar sagen kann, was kann passieren, du kennst mich schon. Aufschreiben, genau. Die Waltraud kennt mich nämlich, Waltraud ist unsere Freundin. Waltraud Hulda, mit der mache ich auch bei Skype allerdings Hebräisch, wir lernen zusammen Skype, sie und ihre Freundin, macht sehr viel Spaß. Es kann passieren, dass ich sage, weiß ich, irgendein wichtiges Wort, das mir ganz wichtig ist, das ich erkläre aus Elia. Dann sage ich, Margit, bitte aufschreiben. Oder Hulda, bitte aufschreiben. Jakob, aufschreiben. Dann ist das nicht Ausdruck von Tyrannei von mir, Uli, das weißt du. Dann bin ich kein Diktator. Sondern ich möchte, dass sie es auf keinen Fall in den falschen Hals bekommen. Das ist nur Ausdruck meines brennenden Eifers, dass dieses Wort, das ich gerade erkläre, aufgeschrieben wird. Und ich lege deshalb so großen Wert, beziehungsweise empfehle aufzuschreiben, weil ich es ja als Student genauso gemacht habe. Wissen Sie, das, was sich bei mir bewährt hat, möchte ich weitergeben. Was meinen Sie, was ich zusammengeschrieben habe, als ich studieren durfte? Was meinen Sie, was ich zusammengeschrieben habe? Und das hat sich in meinem Leben nur bewährt. Und darum möchte ich Ihnen empfehlen, weil meine großen Dozenten immer wieder sagen, was du im Kopf verarbeitest und in deine Hand hineinlegst, um es zu schreiben, das bewirkt einen Transformations- und einen Integrationsprozess. Das heißt, es wirkt einfach besser, wenn Sie es in Ihren Worten kurz aufschreiben, was wir sagen. Es nützt Ihnen, dass Sie am Sonntagnachmittag, wenn Sie in Karlsruhe oder in der Bergischen Land landen, einfach sagen, Moment, was hat er gesagt? Was war das doch mal? Und ich kenne Leute, die haben wirklich so viel mitgeschrieben in meinen Seminaren, die mir heute noch manchmal Skripte per Internet schicken und sagen, kannst du mal drauf gucken? Ich habe Seminaristen, die schreiben wie wild und schicken mir das Skript elektronisch eben als E-Mail-Anhang und sagen, Juval, guckst mal drauf, ist das so in Ordnung? Habe ich dich richtig verstanden? Dann nehme ich mir die Mühe und schaue mir die 30 Seiten an und sage drunten mein Platzit und der Mensch hat es dann. Nur, dass Sie merken, es macht vielen Menschen Spaß, mitzuschreiben und darum empfehle ich Ihnen von ganzem Herzen, Sie müssen nicht sklavisch jedes Wort mitschreiben, aber so wichtige Fakten empfehle ich Ihnen sehr, so mitzuschreiben. Gut, wie gesagt, in die Gruppe hineinsprechen, jeder ist gefordert. Ich werde zwischendurch Folgendes machen, das möchte ich auch kurz erklären. Wenn wir morgen früh richtig anfangen mit 1. Könige 16, wenn wir einen Text durchlesen und Margit mit ihrem schönen Badisch uns einen Text vorlesen wird, dann kann es passieren, dass ich Sie bitte, mir eine halbe Stunde, Jivana, eine halbe Stunde Zeit zu geben, damit der Rabbi etwas erklären darf. Dann brauche ich eine halbe Stunde Zeit, die nicht unterbrochen werden sollte, damit ich Ihnen erkläre, was steht im Text wirklich. Denn Sie müssen ganz viel Zusammenhänge kriegen. Wissen Sie, wenn man die Bibel aufschlägt, den Luder, fränkisch gesprochen, den Luder, und meint, ich habe das verstanden, haben Sie gar nichts verstanden. Die Bibel ist, jetzt will ich nochmal meinen Grundsatz sagen, die Bibel ist im Orient entstanden, da wo ich geboren werden durfte. Ich bin in Israel geboren, in Jerusalem, da wo Elia gelebt hat, da wo Jeschua gelebt hat, da wo Johannes der Täufer gelebt hat. Alle großen Männer, alle großen Frauen, alle großen Kinder, alle großen Weisen der Bibel lebten in Israel, im heiligen Land Kanaan. Und keiner hatte Deutsch als Muttersprache. Weder Badisch noch Schwäbisch noch Bergisch Gladbach. Nix. Alle sprachen Hebräisch. Elia sprach Hebräisch. Jesus sprach Hebräisch. Elisha sprach Hebräisch. Das ist längst überholt. Heute ist der Stand der Forschung 90% Hebräisch und ein kleiner Schwanz von Aramäisch. Der große Schwanz war Hebräisch. Heutiger Stand der Forschung, weil man eben viel mehr ausgegraben hat und Stelen gefunden hat und Skripte gefunden hat. Der neueste Stand, Margit, ist 90% sprach man Hebräisch und Aramäisch war so eine Nebensprache, die man so für Alltagszwecke braucht. Genau. Genau, wenn man auf dem Marktplatz seine Datteln kaufte, sprach ja. Und ich kann als Beleg dafür bringe ich Ihnen, dass ja das Alte oder Erste Testament ja zu 90% Hebräisch abgefasst ist. Welche Teile im Ersten Testament sind Aramäisch? Wo gibt es noch Relikte? Wo gibt es noch Relikte von Aramäisch im Ersten Testament? In der Tora? Wer weiß das? Was? Nein. Wiebke, nein. Nein, Daniel, aufschreiben. Daniel und Esra. Wenn Sie notieren, Daniel, die Bücher Daniel und Esra aufschreiben, haben eindeutig einige Kapitel auf nacktem Aramäisch. Gut, dass du gefragt hast, Margit. Und daher gehen wir davon aus, dass die anderen Kapitel eben nicht mehr auf Hebräisch transportiert werden sollten. Nur in Daniel, kannst du nachher lesen, oder musst Hebräisch natürlich können, und Esra. Esra und Daniel sind die beiden einzigen Bücher in der Bibel, in denen kanonisiert aramäische Kapitel von A bis Z drinstehen. Und daraus leiten wir ab, Margit und die anderen Freunde und Freundinnen in Löwenstein in der schwäbischen Toskana, dass man damals nur rudimentär, nur noch in wenigen Fällen Aramäisch benutzte. Das Gros von Daniel und von Esra und natürlich Jeremia, Jesaja, Ezekiel, alle Bücher sind über Jahrtausende auf reinem Hebräisch überliefert. So dass wir ausgehen können, Aramäisch wurde in besonderen Kontexten Zum Beispiel eben, wenn man mit dem König sprach, wenn man im fremden Land war, Daniel war ja am Königshof, Esra war am Königshof in Persien, man dieses Alltagsaramäisch benutzte. Oder für Briefe, für Episteln, die geschrieben wurden. Aber für jüdischen Umgang untereinander, wenn die großen Prophetien gesprochen wurden, Jeremia sprach natürlich nur Hebräisch. Das erkennen wir auch an diesem alten Hebräisch. Das werde ich Ihnen ja im Seminar zeigen, was für ein brillantes Hebräisch in dem Text zugrunde liegt. Das kriegen Sie ja gar nicht mit, aber ich will Ihnen das ja vermitteln. Ich bin ja ein Fachmann für Hebräisch und ich bin ein Fachmann für Bibelhebräisch. Und das werde ich Ihnen ja vermitteln, wie wir wissen, dass dieses Hebräisch eben ein Original-Hebräisch ist. Dass wirklich Jeremia und Elia und Elisha und alle großen Protagonisten und Protagonistinnen der Bibel benutzten. Das weiß man heute, weil wir heute so weit in der Forschung sind, dass wir sehen können, wie Worte sich entwickelt haben. Die Bibel, kann ich Ihnen sagen, ist ein faszinierendes Buch. Wenn Sie, Shivana, wirklich mit jüdischen Augen, das ist ja nur das erste Seminar, Shivana, in deinem Leben, du kommst ja öfter, wenn Sie mit jüdischen Augen und mit hebräischen Feeling, wie man heute sagt, rangehen, Sie werden merken, dass ich Ihnen Welten eröffnen, die Sie im Deutschen nicht einmal mit dem Fußnagel spüren, geschweige denn mit Ihrem Kopf. Und ich werde Ihnen diese Feinheit der hebräischen Sprache und die Entwicklung der hebräischen Sprache, den Reichtum, den Bilderreichtum, die Explosivität der hebräischen Sprache, die werde ich Ihnen vermitteln, sodass Sie spüren, da ist eine Authentizität drin, die Sie nicht für möglich gehalten haben. Der ist auch das auf Hebräisch. Jebarech Echa ist Hebräisch. Ja. Okay, deswegen war Margits Beitrag richtig. Ja. Ja, rein Hebräisch. Es sind noch einzelne Fetzen, es gibt hier und da im ersten Seminar, spare ich Ihnen, in der Tora sage ich für erstes, noch Worte, die mal hier angesprochen werden. Daher gehen wir in der Forschung davon aus, Aramäisch war noch eine Lingua, mein Vater nannte das immer Lingua Franca. Lingua Franca heißt die Umgangssprache, Frank von Lateinisch, die freie, die Alltags, die Nutzsprache. Aber die Lingua Sacra, Jakob, die heilige Sprache, die man untereinander benutzte, wenn man Prophezeiungen von Gott aussprach, die war Hebräisch. Keine Frage, kann man an der Entwicklung des Hebräischen innerhalb der Bibel feststellen. Kurzum, heute Abend machen wir ein bisschen Einführung, Sie werden gleich zu zweit daran an einer Frage arbeiten. Und ich möchte Sie ganz herzlich bitten, wir werden natürlich Buber lesen, Sie dürfen auch, und ich habe darum gebeten, den Luther benutzen. Luther darf benutzt werden, jede Übersetzung, die Sie haben, darf benutzt werden. Grundtext für unsere Arbeit wird natürlich Martin Buber sein, dessen Kopien auf Ihrem Tisch liegen. Und Sie werden immer wieder vergleichen, ich werde Ingeborg Mimran zum Beispiel ansprechen und sagen, Ingeborg, was sagt Luther an der Stelle? Oder Irmtraut Wolf, was sagt Luther an der Stelle? Oder wie verstehst du das Wort, das Luther sagt? Warum sagt Luther so und Buber so? Annelore Juncker, das kann immer wieder passieren in unserem Seminar. Kurzum, wir werden auch vergleichende Sprachwissenschaft machen. Vergleichende Sprachwissenschaft. Wir werden überlegen, warum sagt Martin Buber an der Stelle so? Warum sagt der Luther so? Was denkt sich Martin Buber? Und noch etwas für diejenigen, die Martin Buber noch nicht kennen. Martin Buber war Jude, die meisten kennen ihn, lebte in Wien und hat das gigantische Werk vollbracht, die Schrift zu verdeutschen, wie er es nennt. Er nennt es nicht zu übersetzen. Waldschaut, warum sagt er Verdeutschung der Schrift und nicht Übersetzung? Jetzt fangen wir schon an mit Schafgern. Waldschaut, warum sagt Martin Buber, der die Bibel eben übersetzt, in Anführungszeichen, 40 Jahre hat er daran geschliffen. Was? Mit Rosenzweig, mit Franz Rosenzweig. Warum sagt er die Verdeutschung der Schrift und nicht die Übersetzung der Schrift, Waldschaut? Was denkst du?
Weil die Begriffe viele Bedeutungen haben und man kann es doch gar nicht übersetzen.
Sag es noch ein bisschen lauter, weil die Hannelore dich nicht gehört hat.
Viele Worte haben ja viele Bedeutungen und man kann es nicht übersetzen.
Genau. Martin Buber, können Sie schon notieren, wenn Sie wollen, hat gesagt, ich nenne meine Übertragung ins Deutsche nicht Übersetzung, als Sie hier aufschreiben. Denn es ist keine Übersetzung. Man kann die Schrift nicht übersetzen, Irmgard. Nee, Ingeborg, Entschuldigung. Man kann sie nicht. Man kann letztlich gar nichts wirklich. Warum kann man das nicht? Ingeborg Mimran, warum kann man die Schrift, das heilige Wort Gottes, warum kann man es streng genommen nicht wirklich übersetzen? Ingeborg Mimran, was denken Sie? Laut für alle. Wunderbar. Genau. Ja. 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 Wunderbar, ich sammle. Shivana, danke schön, Shivana. Was ich höre nicht?
Mir fällt der Film, ich bin erkältet, Lost in Translation ein.
Lost in Translation.
Genau. Und das, es gibt
was sieht man da?
Was verloren geht. Auch, ja, es geht darum, dass man vieles einfach nicht übersetzen kann, weil man die Mentalität und die Lebensart.
Wunderbar.
Vieles, was Wörter, die ein Gefühl beschreiben, das man nur erleben kann, wenn man unter diesen Menschen
steht. Wunderbar.
Also kann man es auch nicht direkt übersetzen, dass einem anderen folgt, dass dieses Gefühl oder diese Lebensart gar nicht hat.
Wunderbar. Wer möchte noch dazu was sagen? Wiebke, warum denkst du? Was? Morgen, okay. Charlie, warum denkst du, sagt Huber, ich kann die Schrift nicht übersetzen, obwohl er ein Meisterübersetzer war. Er hat 40 Jahre lang gearbeitet, Helene, mit Franz Rosenzweig leider noch 8, weil er starb. Und dann hat er weitergearbeitet, insgesamt 40 Jahre, bevor er die sogenannte Verdeutschung der Schrift in die Welt brachte. Warum sagt er in aller Bescheidenheit, was ich gemacht habe, ist nur eine Verdeutschung? Wer kann noch ein bisschen was dazu sagen? Asiye. Laut für alle. So ist es. Genau, so ist es. Ich denke, das haben wir. Ja, bitteschön. Elfi aus Darmstadt.
Wir denken und fühlen auch in andere Sprachen.
Wunderbar. Wir denken und fühlen. Gefühle kann man nicht in andere Sprachen übertragen. Gefühle fürs Leben, wunderbar. Hulda.
In Deutschland schwarz und weiß, böse, gut. Und im Semitischen gibt es immer Zwischentöne.
Wunderbar. Wunderbar. Im Semitischen gibt es eine Fülle von, letztlich in jeder Sprache. Aber jetzt will ich Ihnen schon als Einführung für morgen früh um 9 geben, Helene. Die hebräische Sprache ist eine enorm kompakte Sprache. Es gibt in der hebräischen Bibel nur wenige Worte. Wenn Sie eine hebräische Bibel halten und daneben den Luther oder Einheit oder Elberfelder, merken Sie, die hebräische Bibel ist zigmal dünner. Zigmal dünner, weil Sie mit wenigen Worten viel sagen können, Margit. Mit wenigen Worten können Sie enorm viel sagen. Wozu das Deutsche eine ausführliche, überbordende Fülle braucht. Und das Hebräische hat eine Intensität und eine Weltanschaulichkeit, die dem Deutschen und dem Chinesischen und dem Englischen und anderen Sprachen eben nicht innewohnt. Und darum sagt Huber, ich kann es nur verdeutschen in die deutsche Sprache, so gut eben die deutsche Sprache funktioniert, hineinbringen. Ohne wirklich zu übersetzen, denn Übersetzung kann man nicht bringen. Mein Vater, den ich ja wie gesagt liebe, hatte ein Wortspiel drauf, das heißt, jede Übersetzung übt Ersetzung. Das war ein Wortspiel. Können Sie aufschreiben. Pinchas Lapide, der berühmte Pinchas Lapide. Mein Vater und der Schwiegervater meiner Gattin da vorne pflegte zu sagen, jede Übersetzung übt Ersetzung, Givana. Weil er sagt, auch wenn du noch so schönes Deutsch nimmst, du kriegst nicht die Weltanschauung, das Gefühl, das Savoir-vivre, sagt der Franzose. Savoir-vivre, das kriegst du nur gebrochen rüber. Und Martin Buber hat sich sehr bemüht. Er hat sich enorm bemüht. Und es ist für mich die beste Übersetzung, die es in deutscher Sprache gibt, Übersetzung in Anführungszeichen. Und dennoch gibt es Stellen, an denen ich auch den Rotstift ansetze, weil ich merke, das hätte man noch präziser machen können. Noch ein, bitte? Jede Übersetzung übt Ersetzung. Wortspiel von Pinchas Lapid, Ingeborg Bimran. Jede Übersetzung übt Ersetzung, sein Wortspiel. Weil jede Übersetzung immer ein Ersatz ist für das Original. Und selbst wenn Sie Goethe nehmen, bleiben wir bei Goethe, Charlie, Wiebke. Selbst wenn du Goethe auf Französisch liest, du merkst, es ist halt nicht das Gleiche. Deborah und ich waren neulich in Israel. Und ich habe einem Freund eine Freude gemacht und, wie heißt der, Rainer Maria Rilke auf Hebräisch mit ihm gelesen. Einer der schwierigsten deutschen Werke, Lyrik. Rainer Maria Rilke ist wahnsinnig schwierig, schon auf Deutsch. Und eine Freundin von mir, die schon im Himmel ist, hat ihn in das Hebräische übertragen. Das war ihr Lebenswerk. Sie hat 40 Jahre an Rainer Maria Rilke gearbeitet, ins Hebräische zu übertragen. Und ich kann Deutsch perfekt und ich kann Hebräisch perfekt. Und wenn ich Hebräisch Rainer Maria Rilke lese, kriege ich keine Gänsehaut. Ich kriege die Gänsehaut, wenn ich ihn auf Deutsch lese. Und das ist für mich ein Indikator dafür, dass er im Deutschen etwas rüberbringt, Margit. Dass das Hebräische nicht, weil die Übersetzerin nichts taugt, das Hebräische nicht kann. Die deutsche Sprache hat wiederum ihre Wärme und ihre Mentalität und ihre Gefühlshaftigkeit. Beispiel, das Wort Gemüt kriegen Sie ins Hebräische nicht rüber. Das deutsche Wort Gemüt gibt es nicht im Hebräischen, gibt es in keiner Sprache. Gemütlichkeit gibt es in keiner Sprache. Das kann man noch so wachsweich übersetzen, das taugt nichts. Da gibt es auch im Deutschen oder Heimat. Heimat, Gemüt kriegen Sie in keine Sprache mit dem Gefühl, dass dem deutschen Wort Gemüt und Heimat innewohnt, kriegen Sie in keine Sprache rüber. Alles, was Sie probieren, ist billig. Obwohl Sie sich bemühen, und die Frau, die ich kenne, die das gemacht hat, kann es nicht, weil die hebräische Sprache es nicht wiedergibt. Rainer Maria Rilke legt so viel Gefühl, so viel Sehnsucht in seine großen Werke, dass es eben auch im Chinesischen nicht geht, es geht einfach nicht. Es ist eben eine Übersetzung und weiter nichts. Es ist einfach rein technisch, wiewohl sie es meisterhaft gemacht hat. Sie hat Jahrzehnte dran geschwitzt, aber es bleibt eben nicht das, was sie fühlen und erleben und innerlich sehen, wie wenn sie eben das Stundengebet von Rilke auf Deutsch lesen. Und so natürlich mit der Bibel. Wenn ich Elia lese, jeden Text aus der Bibel, den ich mit Ihnen ja schon seit 20 Jahren mache, passiert in meinem Herzen was ganz Großes. Mein Herz wird ganz groß, riesig groß. Und wenn ich Deutsch lese, wird mein Herz nicht groß. Warum wird mein Herz nicht groß? Weil es eben nicht die Intensität und die Intentionalität, die Absicht hat, ist Hebräisch. Ich gebe Ihnen gleich ein knackiges Beispiel. Es gibt eine Szene zwischen Elia und Ahab. Die machen wir noch. Einer der Höhepunkte zwischen Elia und Ahab. Ahab ist der König von Israel. Und Ahab ist ein Verbrecher. Der treibt furchtbare Dinge. Der führt den Kult, den Baalskult ein. Er füllt den Aschera-Kult ein. Und hat Frauen im Bett. Und missbraucht das Land. Und stiehlt und vergewaltigt und raubt, dass es nur so knallt an allen Ecken. Und Elia ist der große Widersacher. Er ist der Prophet, der mit ihm abrechnet. Und einer der großen Momente, Shivana, zwischen Ahab und Elia ist, als Elia ihn überführt und ihm sagt, so, jetzt ist das Spiel zu Ende. Das Spiel ist zu Ende. Du hast es zu weit getrieben. Das Spiel ist vorbei. Wir rechnen ab. Eine aufregende, eine erregende Szene, die schauen wir uns an in 1. Samuel 9, in 1. Könige 19. Und da stellt ihm Ahab die Frage, als König Ahab, der Nordreichkönig im 9. Jahrhundert, Elia sieht, diesen erschlamperten, wie man auf Bayerisch sagt, erschlamperter Mann, unrasiert, ungepflegt, steht ja auch da mit einem Lendengürtel, halb nackt, läuft da rum, legt ja keinen Wert auf Äußeres. Und der König von Israel, Ahab, der Arrogante, sieht ihn da kommen, fragt er ihn, Ha'ata Ocher Israel. Hören Sie es nur mal an gerade. Ha'ata Ocher, Metzatani Ocher Israel. Formal gesprochen, ihr lieben Freunde, heißt das, hast du mich gefunden, du Schänder Israels. Aber das ist so billig. Das ist so billig. Billig. Eine billige Version, sagt der Freund. Ja, ganz eine billige. Das Wort im Hebräischen, ich sage es nochmal nur, dass Sie es mal hören, dass Sie ein Gefühl dafür kriegen. Metzatani Ocher Israel. Das hat so eine Intensität und eine Schärfe und eine punktgenaue, zielgenaue Treffsicherheit, das kann keine Sprache wiedergeben. Buber ringt ein halbes Jahr mit dem Wort. Wie kriege ich das ins Deutsche rüber, Shivana? Diesen scharfen Satz, den der Überführte den Überführer bringt, Wiebke. Den der Überführte den Überführer bringt. Und Buber, wir werden es ja morgen lesen, sagt, du Zerstörer oder du Vernichter Israels, ist alles weich, ganz weich. Im Hebräischen ist da eine Schärfe drin, eine Brutalität, ein Verletztsein, das sie in keiner Sprache wiederbringen können. Auch die Intensität, diese Hametzatani, ich sage sie noch einmal, Hametzatani Ocher Israel. Da gibt es so viel Schwingung, das ist so viel Intensität und so viel Verletztheit und Einsichtigkeit auf dem Moment seines Niedergangs drin. Das kann man nur ganz schwer wiedergeben mit Zerstörer oder du Vernichter Israels. Und wir werden darüber sprechen, wie der Mann, der so viel Macht hat, die Shivana, auf einmal merkt, es ist aus. Da ist ein Mann da, ein Prophet, ein Navi, ein Künder, der mich durchschaut hat und der im Namen Gottes mit mir wütend ist. Und dieses Ocher kommt nur ganz schwach rüber mit Vernichter oder Zerstörer. Wissen Sie, das Wort zerstören hat im Deutschen jetzt seine eigene Entwicklung, wie wir vorhin ja sagten. Ganz wichtig, wenn Sie gerade, legen Sie gerade die Zettel nochmal hin. Darf ich Sie auch bitten, den Kollegen neben der Frau Graf. Wie heißen Sie bitte, der Kollege? Hallo? Darf ich Sie gerade bitten, noch ein bisschen es zuzuhören, noch nicht zu blättern? Darf ich Sie noch kurz bitten, damit wir das wahrnehmen? Sie haben doch Zeit genug zu blättern. Ich will Ihnen vermitteln, was wir unbedingt heute Abend noch verstehen müssen. Jede Sprache hat ihre eigene Morphologie, hat ihre eigene Gestalt in ihrer Sprache. Und das deutsche Wort zerstören hat etwas anderes an innerer Gestalt und Weltanschauung als das hebräische Wort Ocher. Das hebräische Wort Ocher kann natürlich lexikalisch übersetzt werden mit zerstören, vernichten, beschädigen, ist alles aber schwach. Weil das hebräische Ocher, das aus dem Orient kommt, eben seine eigene Färbung, seine eigene Geschichte mit sich bringt, seine eigene Bedeutung von zerstören und zu Schanden bringen. Und wenn wir das deutsche Wort zu Schanden bringen oder zerstören, dann denken wir von mir aus an Zweiten Weltkrieg, als halt Deutschland kaputt da niederlag. Das sind aber andere Bilder, verstehen Sie? Wir haben alle unsere Bilder in uns. Und jede Sprache lebt ja vom Bilderreichtum, der ihr innewohnt. Und darum ist es so ungemein wichtig und herausfordernd, Und auch eben kein Kinderspiel, Helene, wenn man Worte richtig wiedergeben will. Sie können zwar formal sagen, der König von Israel sagt dem Elia, hast du mich gefunden, du Vernichter Israels. Ist aber billig, eine ganz billige Version. Dann, wir werden morgen ringen, ich werde ja mit Ihnen ringen, aber ich will Ihnen Lust machen, zu merken, wie spannend es ist, in die Mentalität der Sprache hineinzugehen, aus der das Abenteuer Bibel entstand. Darum mache ich sie ja so wild heute Abend. Weil ich möchte, dass Sie spüren, es ist keine Spielerei, die wir machen. Es geht ja nicht darum, ob wir in irgendeinem billigen Soap-Opera am Fernsehen übersetzen, ach, willst du mich heiraten, Darling? Willst du mit mir ins Bett gehen heute Nacht? Irgendwelchen billigen Scheiß, den machen wir doch hier nicht. Sondern es geht ja wirklich um Intensität. Verstehen Sie? Es geht nicht um Soap-Opera, wo man sagt, es ist wurscht, ob man mit ihr pennt oder schläft, das bleibt das Gleiche. Sondern es geht um das Heiligste, was wir miteinander haben dürfen, wir Menschen auf der Erde. Wir Gläubigen. Das Heiligste, was wir haben dürfen, ist die Bibel. Es gibt nichts Heiligeres. Und darum bringe ich ja so sehr mit Ihnen und möchte mit Ihnen brennen, dass Sie spüren und dass Sie erleben, was für ein Abenteuer es ist, die Bibel in ihrer Tiefe und in ihrer Originalität wirklich zu kennenzulernen. Und nicht zu sagen, na, der Luther sagt das, fertig, der Luther hat es gesagt, oder die Elberfelder sagt, oder die Einheit sagt. Vergessen Sie das. Natürlich dürfen wir alle Bibeln der Welt benutzen. Ich habe alle Bibeln auf deutscher Sprache bei mir, elektronisch und papierend, und ich benutze alle gerne. Nicht, dass Sie denken, ich lehne irgendwas ab, aber ich möchte, dass wir Vielfalt haben. Ich möchte, dass wir alle Bibeln, die in deutscher Sprache vorliegen, benutzen. Und dass wir miteinander wirklich arbeiten. Wirklich ringen miteinander, um das Verständnis zu erringen und dann eine Errungenschaft haben. Für mich ist das richtige Verständnis der Bibel eine Errungenschaft. Ich liebe dieses Wortspiel, eine Errungenschaft. Und da werden wir auf Schritt und Tritt merken. Und ich lese die Bibel schon seit über 50 Jahren, so alt wie ich bin. Und merke, jedes Mal tut sich mir etwas Neues auf, Wiebke. Jedes Mal darf ich neue Facetten, neue Tiefgänge in der Bibel erleben. Okay, das wollte ich dazu sagen. Und bevor wir nun anfangen, kurze Vorstellrunde. Ich schlage vor, mein Würzburger Freund fängt an. Jeder, wie gesagt, nur eine Minute. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was mache ich? Was erwarte ich? Welches Verhältnis habe ich zur Bibel, zu Judentum? Eine Minute nur, mein Freund. Ich möchte Sie bitten, dass Sie das erste Blatt auf dem Handout, wie man modern Deutsch sagt, nehmen. Und Margit Reichle wird uns, das lässt sich ganz schnell lesen, Margit Reichle wird in ihrem schönen Badisch vorlesen. Ach so. Okay. Wer mag uns, Thomas Desch, Thomas mit seiner Bärenstimme. Das erste Blatt. Ich habe Ihnen Folgendes gemacht. Nur, dass Sie sehen, was ich gemacht habe. Ich wollte Sie nicht überschütten mit Literatur, die empfehle ich Ihnen ja am Sonntag. Aber ich habe zwei wunderschöne, kurze Beschreibungen dessen, was in den beiden Büchern, das erste Blatt einfach, nicht rumvorstellen. Einfach das erste Blatt, Doris. Jeder hat es doch bei sich liegen. Keine Rumvorstellei. Das erste Blatt, Jakob, nimmst du, das kann jeder sehen. Sie müssen nicht rumhantieren, es liegt offen vor Ihren Augen. Ich habe Ihnen zwei Blätter kopiert, und zwar aus der Zürcher Bibel und aus der, ich hoffe, Sie haben das, beide zwei verschiedene. Moment, das müssen zwei verschiedene sein. Nee, das eben, da muss ein Kopierfehler vorliegen. Nee, das müssten zwei verschiedene sein. Warum haben Sie das? Ich habe ihr doch zwei verschiedene gegeben. Da müssen wir das morgen nachtragen. Das sind zwei verschiedene. Das erste ist die Sicht aus der Zürcher Bibel. Ich lasse das morgen nachkopieren. Ich habe zwei Kopien. Wir nehmen das erste. Das ist einfach irrtümlich doppelt gemacht worden. Das erste ist aus der Zürcher Bibel, eine wunderschöne, aus christlichem Mund kommende, kurze Einführung, die wir jetzt gleich von Thomas Ness hören werden. Und das andere ist aus der Einheitsübersetzung, das werde ich Ihnen morgen nachreichen, ist kein Problem. Dann hören wir heute Abend erstmal nur die Zürcher. Thomas Ness wird das vorlesen. Und achten Sie darauf, ich bin ja auch mit sehr viel christlichen Kommentaren durchaus einverstanden, wie schön und komprimiert die Zürcher Bibel, eine evangelische Bibel, in ihrer neuen Auflage 2.7, eine Einführung gibt, mit der ich als Jude durchaus einverstanden bin in das Geschehen der beiden Bücher Könige. Thomas Ness, Sie lesen bitte einfach mit auf Ihrem Blatt auf dem Tisch.
Das erste Buch der Könige und das zweite Buch der Könige bilden einen Erzählzusammenhang, der vom Tod des Königs David bis zur Verbannung der Israeliten nach Babylon und damit bis zum Ende des Königtums reicht. Sie stehen in engem Zusammenhang mit den Samuelbüchern, siehe die Einleitung und so weiter. Erstes Buch Könige 1-11 bilden den ersten thematischen Schwerpunkt und schildern in Anknüpfung an das zweite Buch Samuel das Ende Davids. Erstes Könige und so
weiter. Ich glaube, man kann jeder nachher lesen.
Genau. Ja. Und den Weg seines Sohnes Salomo zur Macht. Was die Zeit der Herrschaft Salomos betrifft, wird vor allem der von Salomo durchgeführte Bau des Tempels in Jerusalem ausführlich dargestellt. Nach Salomos Tod teilt sich dessen Herrschaftsgebiet in zwei selbstständige Reiche, das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Von der Geschichte dieser beiden Reiche handelt der zweite thematische Schwerpunkt, der von 1. König 12 bis 2. König 17 reicht. Die Geschichte des Nordreichs Israel endet schließlich mit der Eroberung durch die Assyrer. Die letzten Kapitel befassen sich ausschließlich mit dem Staat Juda, dem dritten thematischen Schwerpunkt. Der babylonische König Nebukadnezar erobert die jüdische Hauptstadt Jerusalem zweimal, führt große Bevölkerungsteile nach Babylon in die Verbannung und zerstört schließlich den Tempel. Die Darstellung der auf Salomo folgenden Könige wird durch zwei weitgehend festgefügte Muster bestimmt. Das eine orientiert sich an den Regentschaftsdaten des jeweiligen Königs und das andere an seinem Verhältnis zum Gott Israels. Zunächst wird die Zeit des Herrschaftsantritts genannt, wobei diese Zeitbestimmung sich stets am gerade regierenden König des anderen Reichs orientiert, ein sogenannter Synchronismus. Es folgen Regierungsort und Dauer, sowie bei den Königen des Südreichs der Name der Königsmutter. Beim jüdischen König Jehoschaphat lautet der entsprechende Text: Und im vierten Jahr Achabs, des Königs von Israel, wurde Jehoschaphat, der Sohn des Asa, König über Juda. Jehoschaphat war 35 Jahre alt, als er König wurde, und 25 Jahre lang war er König in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Asuba, die Tochter Schilchis. Am Ende der jeweiligen Darstellung finden sich eine Art zusammenfassender Verweis und eine Notiz zur Grablegung und Nachfolger. So heißt es bei Jehoschaphat: Und was sonst noch von Jehoschaphat zu berichten ist und von seiner Tüchtigkeit, mit der er gehandelt hat und wie er Krieg geführt hat, steht das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Juda? In Jehoschaphat legte sich zu seinen Vorfahren und er wurde bei seinen Vorfahren begraben in der Stadt Davids, seines Vorfahren, und Jehoram, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. Was die theologische Beurteilung betrifft, so werden die Könige gemessen an ihrer Haltung gegenüber dem einen zulässigen Kultort Jerusalem, die Kulteinheit, und gegenüber der Verehrung anderer Gottheiten, die Kultreinheit, den beiden religiösen Idealen des Deuteronomiums.
Ein ganz wunderbarer Satz, ich möchte ihn wiederholen, weil ich finde, die Autoren der Zürcher Bibel haben es perfekt, jüdisch perfekt auf den Punkt gebracht, mag ich dich wiederholen. Was die theologische Beurteilung betrifft, der Könige Israels, so werden die Könige gemessen an ihrer Haltung gegenüber dem einen zulässigen Kultort Jerusalem, die sogenannte Kulteinheit, und gemessen gegenüber der Verehrung anderer Gottheiten, nämlich die Kultreinheit, den beiden religiösen Idealen des Deuteronomiums, ist das 5. Buch Mose. Und ich finde, das ist hervorragend, Hulda, formuliert. Das wird nämlich unser Thema sein bis Sonntag 12.30 Uhr. Wie gehen, Charlie, die Könige Israels im Nordreich insbesondere, das wir hier anschauen werden, mit diesen Erfordernissen Kulteinheit? Ein zentraler Ort ist wichtig, nämlich das ewige Jerusalem. Dort steht der Tempel und dort allein darf Gott verehrt werden. Und wie gehen sie mit dem Aspekt der Kultreinheit, nämlich dem Verhindern von sogenannten Synkretismus? Das wird uns enorm beschäftigen. Das Thema wird wirklich sein, warum verfallen, das können Sie heute Nacht mit ins Bett nehmen, diese Frage, warum verfallen alle Könige Israels, sowohl Nordreich als auch Südreich, immer wieder in die Falle, verschiedene Gottheiten neben den Gott Israels anzubeten? Ich wiederhole die entscheidende Frage, die Sie bitte ins Bett schon mal als kleine Anregung für morgen nehmen. Warum müssen Menschen, obwohl sie wissen, dass es einen Gott gibt, der ihnen so viel Gutes getan hat, der ihnen ihr Leben neu geschenkt hat, Auszug aus Ägypten und die Vätergeschichte und die Spaltung des Meeres und das Manna, all das wird immer und immer wieder, Helene, vergessen von den Königen, nicht von den einfachen kleinen Mäusen im Volk, sondern von den Königen Israels. Und wir werden super tief nachdenken, warum kann ein Mensch, obwohl er so viel Gutes und so viel Großes und so viel Überwältigendes von seinem einen Gott bekommen hat, so untreu sein, so falsch sein, so verdorben sein und seinen Gott Ingeborg Mimran immer wieder verletzen, indem er mit fremden Frauen ins Bett geht, obwohl er ein verheirateter Mann ist, mal ganz derb gesagt. Darüber bitte ich Sie nachzudenken, richtig intensiv nachzudenken, denn das ist das Thema des Königsbuches. Und damit es noch schärfer wird, das wird auch das Thema bei Jesaja sein. Wenn wir uns wieder treffen im Herbst und wenn wir nächstes Jahr miteinander weitermachen, wird es das Thema aller Propheten sein, Moria. Alle Propheten, nur damit Sie es jetzt schon aufschreiben können, alle Propheten, schreiben Sie es bitte auf, Herr Freund, alle Propheten Israels, ob sie Elia heißen, ob sie Jesaja heißen, ob sie Ezekiel heißen, alle, schriftlich festhalten, kämpfen mit diesem Thema Kulteinheit und Kultreinheit. Wenn Sie es bitte notieren, Wiebke. Alle Propheten Israels, jeder, der kleinste und der riesigste, auch Obadja, der nur ein Kapitel in der Bibel hat, der kleinste Prophet Israels, klein vom Umfang seines Buches, Obadja hat nur ein Kapitel. Und der größte Prophet Israels, der 66 Kapitel hat, Jesaja. Alle Propheten kämpfen mit dem einen Thema. Warum huren die Kinder Israels ständig anderen Göttern nach? Ich wiederhole, das ist ein Buberdeutsch, huren. Warum huren, richtig hure, warum huren die Kinder Israels noch dazu unter Anleitung der Könige Israels immer wieder fremden Gottheiten nach, obwohl sie wissen, dass diese Gottheiten nichts taugen? Baal und Astarte, all diese fremden Gottheiten taugen nichts, sind reine Versager, sind reine Fantasiegebilde. Und trotzdem verfallen schon die Königshäuser, Assyrien, nicht nur die kleinen Mäuschen im Volk, sondern die Königshäuser leben es ihnen vor. Verrat am Bund mit Gott. Und das ist das zentrale Thema aller Propheten Israels. Heilige Schrift bitte, wir lesen ja nicht Mickey Maus. Alle großen Propheten und die kleinen genauso kämpfen mit Blut und mit Erregung gegen diese Unerhörtheit, gegen diese Unvernünftigkeit, den Gott Israels ständig zu verletzen, den Gott, der sie aus Ägypten, wie gesagt, geführt hat, ständig, indem sie neue Paläste aufbauen und neue Kultstätten und Sakralprostitution betreiben, die einfach ekelerregend ist, ekelerregend. Und wir werden morgen deutlichste Worte lesen. Ihnen werden die Ohren wackeln, wenn Sie lesen, was wir morgen lesen werden miteinander. Die Bibel, das hat ja vorne unsere Christel Lanzenberger, die große Christel, so schön gesagt, die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund. Und es werden auch sexuell getönte Begriffe benutzt. Ezekiel sagt zum Beispiel im 16. Kapitel, warum machst du deine Beine breit, Sivana? Sagt nicht du natürlich, sondern Gott sagt der Tochter Israels, du machst deine Beine breit für jeden Mann. Jeder Mann darf mich ins Bett springen. Warum machst du das? Das steht in der Heiligen Schrift, bitte. Du schläfst mit jedem Mann. Warum bist du so untreu, du Tochter Zion? Hör auf, ständig deine Beine breit zu machen. Schämst du dich überhaupt nicht mehr? Der Gott Israels hat dich geführt aus Zion, aus Ägypten, hat dir den Tempel geschenkt und du gehst mit jedem Hurensohn ins Bett. Schämst dich überhaupt nicht mehr? Das ist Heilige Schrift, bitte. Das habe ich nicht mehr ausgedacht. Ezekiel 16, das machen wir im Herbst. Liebe Freunde und Freunde, es werden in der Bibel deutlichste, sehr deutliche Worte. Christel hat es vorhin so schön ausgesprochen. In den Worten in den Mund genommen, weil die Propheten Israels empört sind. Empört über diese Liederlichkeit und die Zügellosigkeit, die leider eben auch schon, das möchte ich nochmal wiederholen, bei den Königen anfangen. Und das ist etwas, man sagt ja, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und darüber werden wir morgen ganz intensiv, aber sehr intensiv nachdenken, warum Menschen, die wirklich wissen, dass es verboten ist, dass es eine Beleidigung ist, den Gott, der ihnen so viel Gutes angetan hat, der mit ihnen ein epochales Werk begonnen hat, nämlich das Werk des Bündnisses, des Brit, des Bundes, so zu verletzen und ständig neue Paläste, und wir werden ja lesen, was die alle miteinander treiben, das ist ja einfach entsetzlich, warum das passieren muss. Wir wollen in die Tiefe der Geschichte reingehen und ich werde Ihnen, das verspreche ich Ihnen heute schon, atemberaubende Dinge verkünden. Wenn Sie meinen, dass das eine billige Geschichte ist, liegen Sie, sind Sie viel schief gewickelt. Aber sehr schief gewickelt. Ich werde Ihnen, und ich möchte Sie bitten, heute nach dem Bett schon mal darüber ein bisschen zu meditieren, ich werde Ihnen aufgrund meines Studiums und meiner eigenen Gedanken, tiefe Gedanken, die mit unserer Zeit auch sehr stark in Verbindung stehen, vermitteln. Und die Hausaufgabe, beziehungsweise die Zimmeraufgabe lautet wirklich, warum ist der Mensch undankbar, wenn Sie so mal einfach in die Nacht mitnehmen? Warum ist der Mensch, obwohl er weiß, Shivana, dass Gott ihm so viel Gutes getan hat, ihm und seinem Volk, und die Könige Israels kennen ihre Geschichte, Wiebke. Die kennen ihre Geschichte. Die kennen Mose. Die kennen Abraham. Die kennen alles, was in der Bibel steht. Und trotzdem muss Elia kommen und dem König Ahab und allen anderen Königen sagen, bist du denn völlig verrückt geworden? Was ist denn in dich gefahren? Schämst dich überhaupt nicht mehr, fränkisch gesprochen. Schämst dich gar nicht mehr. Warum musst du es denn immer wieder auf die Spitze treiben und den Gott Israels verletzen, indem du der Astarte und dem Milkom und dem Chemosh, all diesen Hanseln, Paläste baust und den Gott Israels beleidigst? Und darüber werden wir nachdenken, warum Männer Und Frauen in Israel, die wirklich Königsgestalt hatten, angesehene Männer, gestandene Männer und auch gestandene Frauen, immer wieder und immer wieder, es ist ja nicht nur einmal Margit, es ist ja das durchgehende Phänomen aller Propheten Israels, Moria. Alle Propheten Israels prangern diesen wunden Punkt an. Alle. Ich kenne nicht einen einzigen Propheten Christen, nicht einen einzigen, der dieses wunde Thema nicht anspricht. Warum verletzt ihr den Gott Israels? Und warum seid ihr unmenschlich untereinander? Das geht ja miteinander einher. Wenn du den falschen Gottheiten nachläufst, verletzt du auch die Menschlichkeit in deinem Land. Und darüber werden wir nachdenken. Das finde ich so schön ausgedrückt hier, das Thema Kulteinheit und Kultreinheit. Das hat die Zürcher Bibel wunderschön ausgedrückt. Thomas, gerade weiter.
Jehoschafat gehört zu den Königen, die positiv beurteilt werden. Zitat. Und er ging ganz auf dem Weg Asas, seines Vaters. Er wich nicht davon ab und tat, was recht war in den Augen des Herrn. Die Kulthöhlen aber verschwanden nicht. Noch immer brachte das Volk auf den Kulthöhlen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. Da das Nordreich nicht Jerusalem zur Hauptstadt hat, kann das Kriterium der Kulteinheit gar nicht erfüllt werden. Und so werden die Könige des Nordreichs durchweg schlecht beurteilt. Jerobeam, der erste König des Nordreichs, hat mit der Einrichtung des illegitimen Kults in Bethel und Dan den schlechten Weg seiner Nachfolger vorgezeichnet, sodass immer wieder auf ihn verwiesen wird. Die Könige des Südreichs werden an David oder an ihren unmittelbaren Vorfahren gemessen. Von ihnen werden Chiskia und Joschia besonders gut beurteilt, da beide Kultreformen durchführten, mit denen die Verehrung fremder Gottheiten beendet und der Jerusalemer Tempel gestärkt wurde. Von besonderer Bedeutung ist die Kultreform Joschias, die dieser in Gang setzt, nachdem im Tempel ein Buch gefunden wurde, das dem König und dem Volk deren bisheriges kultisches Versagen vor Augen führt. Die theologischen Urteile zeigen, dass die Bücher der Könige keine Geschichtsschreibung im modernen Sinn, sondern eine theologisch wertende Darstellung sein wollen. Dieser Darstellung gemäß hat der Untergang Israels und Judas seinen Grund im wiederholten religiösen Versagen der Könige und des Volkes. In der Geschichte der Königreiche spielen nach Darstellung der beiden Bücher der Könige immer wieder Propheten eine zentrale Rolle, wie schon Nathan in Samuel, von denen Elia und Elisha eine besondere Bedeutung zukommt. In ihrem Kampf gegen die Verehrung falscher Gottheiten werden ihnen nicht nur Wunder zugeschrieben, Elia wird darüber hinaus entrückt, das heißt, ihm wird der Tod erspart, da Gott ihn direkt zu sich nimmt. Das zweite Buch der Könige endet in 25, 27 bis 30 mit der Begnadigung des judäischen Königs Joachim, der von den Babyloniern deportiert worden war. Damit deuten die Bücher der Könige am Ende der Geschichte des Königtums die Möglichkeit eines Lebens in der Diaspora.
Dankeschön, lieber Thomas. Eine wunderschöne, können Sie noch nachher lesen, können Sie auch morgen anschauen, eine äußerst komprimierte Beschreibung dessen, was in diesem Buch der Könige beschrieben wird. Das heißt ja auch wirklich Melachim, Liber Regum auf Lateinisch. Es geht um die Könige Israels und wir werden morgen eben anschauen, diese Spannung, die leider immer und immer wieder besteht zwischen Königin und Prophet. Wir werden morgen, ab morgen Vormittag darüber nachdenken, was König, was Prophet bedeutet, welche Spannung zwischen den beiden besteht, was der Prophet soll, was der König tut und warum es diese reinigende Beziehung zwischen den beiden geben muss. Jetzt möchte ich Sie bitten, bevor wir den Abend endgültig beschließen, das nächste Blatt zu nehmen. Da habe ich Ihnen eine Meditation vorbereitet, eine wunderschöne chassidische Meditation für das Herz von Jivana. Ich will das Herz von Jivana berühren, natürlich alle Herzen. Genau, ich will natürlich alle Herzen berühren, aber Jivana als eine der Jüngsten unter uns, du bist ja ein junges Küken, sie ist so blutjung noch, 36 Jahre jung, ein junges Küken. Ach so, stimmt, ja, der ist ja noch jünger, stimmt. Jakob ist ja noch jünger. Aber du kommst ja gleich danach. Jivana, hast du Lust, uns diese Meditation, die ich speziell... Ach so, okay. Jakob, möchtest du? Ich will Ihnen kurz was sagen. Sie kennen das Buch Die Erzählungen der Chassidim von Martin Buber. Die Erzählungen der Chassidim. Steht unten. Das ist ein ganz großes Buch von Martin Buber. Martin Buber war ja eben der Übersetzer, der Übertrager, der Verdeutscher der Schrift Helga Wagner, ne? Wie heißen Sie? Wilma. Ach, die Wilma Wagner, genau. Wilma Wagner. Martin Buber war ein ganz großer Jude, der nicht nur die Bibel eben verdeutschte, sondern ein Riesenwerk geschrieben hat, das ich sehr zum Kauf empfehle, die Geschichte des Hasidismus. Und diese Geschichten sind so großartig, und da fiel mir nachts um drei, sage ich dem Bucher, ich muss aufstehen, nachts um drei bin ich aus dem Bett und habe gesagt, ich habe eine Idee für Löwenstein und für das Seminar. Ich bin nachts um drei aus dem Bett gesprungen, ich habe nachts brillante Ideen, meistens nachts, und geh rein in mein Buch und finde die Geschichte. Und die möchte ich jetzt bitten, aus dem Munde von Jakob Schäfer vorgetragen zu bekommen. Jakob Schäfer, lies vor, das passt genau zu unserem Thema. Jakob, die Sünden des Volkes.
Die Sünden des Volkes, wie Niedergang und Sünde Gutem dienen können. Eine chassidische Erzählung zum Nachdenken. Als einmal, einige Zeit nach dem Wochenfest...
Wochenfest heißt Pfingsten im Judentum. Pfingsten, was jetzt aussteht. Pfingsten heißt ja das Siebenwochenfest, weil es 7 Wochen nach Pesach, nach dem Osterfest ist. Und das nennt man, Sivana, Wochenfest. Passt ja in unsere Zeit. Shavuot. Genau. Noch einmal von vorne, Jakob.
Als einmal, einige Zeit nach dem Wochenfest, der Rabbi von Ratzimin den Rabbi von Ger besuchte, kam diesem das Gesicht des Freundes abgemagert und erschlafft vor. »Was ist dir?« fragte er. »Ist es nur die Wirkung der großen Hitze oder plagt dich ein Kummer?« »Mir geht es in jedem Jahr in den Sommermonaten so«, antwortete jener. »Wenn nämlich die Abschnitte der Schrift verlesen werden, die von der Wanderung Israels in der Wüste handeln und Sünde auf Sünde folgt, schlimme Sünden wie die der Kundschafter und die am Baal Peor, dass von einem Geschlecht der Einsicht wie dieses solche Sünden berichtet werden, das ist es, was mich quält. Sie, die sündigen Israeliten, müssen, sagte der Gerer, mit dem, was ihre Sünden genannt wird, Großes im Sinn gehabt haben. Denn aus ihren Sünden ist die Tora gemacht worden. Meinst du, dass aus unseren guten Taten eine Tora gemacht werden könnte?
Ist das nicht wunderschön? Es liest noch, ich möchte es noch einmal vorlesen, weil das ganz tief ist, und dann möchte ich, dass wir 2 Minuten schweigen dazu. Lese es noch einmal vor, Asir. Als einmal einige Zeit nach dem Shavuot-Wochenfest, der Rabbi von Rajimin, eine alte polnische Dynastie von chassidischen Gelehrten, der Rabbi von Rajimin, den Rabbi von Gier, eine andere Dynastie von chassidischen Rabbinern, besuchte, kam diesem das Gesicht des Freundes abgemagert und erschlafft vor. »Was ist dir?« fragte er. »Ist es nur die Wirkung der großen Hitze im Mai oder Juni oder Juli oder plagt dich ein Kummer, Jivana?« Sagt der andere, »Ach, weißt du, mir geht es in jedem Jahr in den Sommermonaten so. Wenn nämlich die Abschnitte der Tora verlesen werden, die von der Wanderung Israels in der Wüste handeln und Sünde auf Sünde folgt, Schweinerei nach Schweinerei, schlimme Sünden, wie die der Kundschafter und die am Baal Peor, da geht es nämlich zu wie in dem Buch der Könige, Prostitution am helllichten Tag, sakraler Sex, Beleidigung Gottes am helllichten Tag im 4. Buch Mose, Kapitel 25, dass von einem Geschlecht der Einsicht, dem jüdischen Geschlecht, wie diese solche Sünden berichtet werden, das ist es, was mich quält. Genau unser Thema. Dass von einem Geschlecht des jüdischen Volkes, der Einsicht, dass die Tora bekam, wie diese solche Schweinereien berichtet werden, Jivana, das ist es, was mich quält. Darin sagt sein Gesprächspartner, Hulda, Sie, die sündigen Israeliten, müssen mit dem, was ihre Sünde genannt wird, Großes im Sinn gehabt haben. Denn aus ihren Sünden ist die Tora gemacht worden. Vergiss das bitte nicht. Denn aus ihren Sünden ist das, was wir Heilige Schrift nennen, gemacht worden. Meinst du vielleicht, dass aus unseren guten Taten eine Tora gemacht werden könnte? Hochdeutsches Fragezeichen. Und das ist Dynamit. Ich möchte, dass wir 2 Minuten schweigen, jeder mal reflektiert und dann einfach spontan jeder, bevor wir abschließen, sagt, wie ihn das berührt. Denn es passt nämlich auch, du kannst gehen, München, ne? Du fährst morgen früh, ne? Dankeschön. Sie hat nämlich noch einen Nachhauseweg. Ich möchte, dass Sie sich das bewusst machen. Das ist nämlich genau unser Thema, Margit Reichle. Das Buch der Könige ist ein Buch voller Exzesse. Exzesse. Das ist das, was in der Bibel steht, im Baal Peor und die anderen Brutalitäten, die noch im Kinderspiel. Darum habe ich das genommen. Das ist so ein Exzess, der da passiert. Die Kinder Israels beleidigen Gott. Und immer wieder muss Gott eingreifen und schlimme Dinge antun. Und dennoch sagt dieser Gera Rebbe, ist aus diesem großen Ganzen die Tora entstanden, Helene. Das, was du Heilige Schrift nennst, das, was jeder Christ Heilige Schrift nennt, ist ja genau daraus entstanden. aus diesen Perversionen, aus diesen Verirrungen und Verwirrungen. Und das ist etwas, was Martin Buber durch diese wunderbare Geschichte zum Ausdruck bringt, Moria. Dass oftmals gerade im Bösen, in den Perversionen, in den Exzessen unseres Lebens, Gott wirkt, hineinwirkt und uns transformiert. Und wenn wir morgen früh ab 9 Uhr diese Exzesse lesen werden, wie Könige Schweinereien, Unmenschlichkeiten, Niederträchtigkeiten im Angesicht Gottes begehen, dürfen wir nie vergessen, dass Gott ja immer wieder seinen Heiligen Geist hineinsteckt durch einen Elia. Wir werden den Namen Elia morgen klären. Mitten in die entschlimmsten Entgleisungen und Verbrechen sozialer Art kommt ein Elia, kommt ein Jesaja, kommt ein Jeremia, kommt ein Ezekiel, alle miteinander kommen sie ja dann und wirkt etwas Großes. Und daraus wird die Heilige Schrift. Das, was wir, wie der Gera sagt, das entsteht nicht in jeder Generation. Wir kriegen keine Heilige Schrift zustande. In unserer Zeit gibt es gar nichts. Gibt es keinen Propheten, nichts gibt es. Obwohl wir genauso schlimme Geschichten in unserer Gesellschaft haben. Aber aus unseren Katastrophen entsteht keine Heilige Schrift. Und das möchte ich Ihnen ins Gefühl, ins Herz legen. Wie schön dieser Rabbi es ausdrückt. Meinst du, dass aus unseren guten Taten, wir reden ja gar nicht mal von unseren schlechten Taten, sagt er. Meinst du, dass aus unseren guten Taten eine Tora entstanden wäre? Nein. Darüber lade ich Sie ein, 2 Minuten zu schweigen. Und wer dann ganz spontan so ein Licht, einen Impuls mitteilen möchte, darf es tun. Einen ganz kurzen Impuls. Jeder darf nur ohne Kommentare, nichts wird kommentiert. Ich möchte so im Stil von Bibel teilen, einfach was Ihnen so im Herzen bewusst wird, durch diese berührende Geschichte. Ganz kurz, keine langen philosophischen Ergüsse. Kurzes, spontanes Bild, das Gott Ihnen gibt. Jivan.
Fallen und zu steigen.
Laut?
Fallen und zu steigen.
Wunderschön. Sehr schön. Akustisch nochmal, akustisch.
Fallen und zu steigen.
So kannst du es ein bisschen erklären? Nur kurz erklären.
Wenn ich an meine Katastrophen denke, oder jeder hat ja im Leben mal Höhen und Erhöhungen gehabt, das ist nur dazu da, dass der Fall, ja, ins Bodenlose oder mal richtig zu fallen und nicht von irgendjemandem wieder aufgenommen zu werden, sich selber aber aufzurappeln, nur mit Gottes Hilfe, ist eigentlich das, dieses wenn alles, wenn sie gar nicht mehr funktioniert, wenn man die Ideen, die man gehabt hat, wenn sie sich als wie eingriffen, wie es erwartet, also
ja, danke schön. Wir möchten noch ein Blitzlicht, ein nur kurzes Blitzlicht. Der Doris Fessler.
Je tiefer ich falle, umso höher kann ich aufsteigen.
Wunderbar, laut nochmal für alle.
Je tiefer ich falle, umso höher kann ich aufsteigen.
Danke, Doris Fessler. Hier habe ich ein Fächer Zeit. Thomas Ness.
Der Talmud sagt das schon in ganz prägnanter Form, indem er sagt, der reuige Sünder steht an einer Stelle, wo der immer Gerechte stehen kann.
Wunderschön. Noch einmal laut für Margit Reichle.
Der reuige Sünder, wo der reuige Sünder steht, dort kann der immer Gerechte nicht stehen.
Danke.
Weil er hat sozusagen aus der tiefsten Tiefe den Schatz wieder hervorgeholt.
Wunderbar.
Und verbindet dadurch wieder Gott und Schöpfung.
Ja.
Und das kann der immer gerecht gewesen ist, der kommt da gar nicht rein.
Thomas, ich liebe
Zugang
dich.
Dazu.
Ich liebe dich.
Jubel,
ja.
Ich dein Vater,
keine Fragen, jetzt nur Kommentare. Nur kurze.
Dein Vater, hast du mal erzählt, ist gekommen, um Versöhnungsarbeit zu machen, Mitte der 60er. Er ist doch auch aus Israel, oder? Dann heißt es, dass diese Shoah, Adolf Hitler, die Nazis, dass wir eigentlich dank denen dich haben. Und so ist in dieser Shoah, in dem unglaublichen Leid, sind die Lapides aufgestiegen.
Deborah, was sagst du zu diesem 24-jährigen jungen Mann? Der ist 24, der ist jünger als deine Töchter. Sag's bitte noch einmal. Jakob, damit habe ich gar nicht gerechnet.
Wir haben durch Adolf Hitler und die Nazis es geschafft, dass ein Pinchas Lapide Mitte der 60er nach Deutschland kommt, um zu versöhnen. Und aus dieser Shoah, wie sagt man da irgendwie Gott, war abgewandt oder so, aber trotzdem da.
Verborgen.
Ja. Verborgen, danke. Da seid ihr gekommen und so ist aus dieser unglaublichen Katastrophe etwas entstanden, wo jetzt wir wieder Baumkraft durch deine Wurzelsaft kriegen.
Wunderschön, was Jakob sagt. Finde ich wunderbar. Mein Buch ist übrigens, wenn Sie, apropos, ich habe hinten Bücher, wenn Sie mein Buch in diesem Wochenende kaufen wollen, auch für jemanden, jeder, der mein Buch erwirbt, kriegt eine Signatur auf Hebräisch und Deutsch übrigens. Hier steht, mein Buch kann bis Sonntag erworben werden. Jeder, der es kauft, kriegt Hebräisch und Deutsch nach dem Schabbat von mir signiert. Das nebenbei. Mein Buch heißt Ohne Wurzelsaft keine Baumkraft. Dankeschön, Jakob. Wer möchte noch etwas zu diesem...
Die Größe, die Not, je näher ist von...
Dankeschön, Wilma. Richtig? Danke, Wilma Wagner.
Mir fällt der Satz ein am Ende der Josefsgeschichte. Er gedachte, das Böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen und viele Volks zu...
Wunderbar. Christel, in dir steckt eine Bombe. Endlich kommst du raus.
Den sagen manchmal den Frauen zu trösten, wenn wieder alles so schrecklich ihnen erscheint, dann sage ich, Gott macht zum Ende trotzdem.
Sag uns doch mal diesen Satz aus Genesis 50, 20.
Ihr gedachtet, es böse zu machen, sagt der Josef zu seinen Brüdern, aber Gott gedachte, es gut zu machen und viel Volks zu retten. Denn er hat ja die alle aus der Hungersnot quasi gerettet.
Wunderbar, Genesis 50, 20, Shivana schreibt wieder mit, so schön. Wer will, dieser berühmte Satz kommt aus Genesis 50, 20, Wilma. Ihr gedachtet, ich will Ihnen mal die Version von Buber gerade vortragen, die so schön ist, Wilma Wagner. Ihr gedachtet es zum Bösen, sagt er seinen Brüdern, die ihn töten wollten. Gott hat es umgeplant zum Guten, das ist Buberdeutsch, Margit. Ihr gedachtet es zum Bösen, Adolf Hitler, 6 Millionen vergaste Juden. Gott hat es umgeplant zum Guten, um so viele Menschen eben an seinem Tag, an dem großen Rettungstag zu retten. Das ist Buberdeutsch. Umgeplant. Der Mensch plant und Gott plant um. Das ist Buber. Wer möchte noch kurz, bevor wir abschließen, noch einen Impuls zu dieser Geschichte bringen, die unglaublich tief ist. Die chassidische Geschichte, die ich Ihnen kopiert habe. Irmtraut.
Gott ist keine Sünde zu groß von den Menschen, um nicht irgendwas Gutes und Gutes daraus zu
tun. Das ist groß. Auch groß. Irmtraut, noch einmal den großen Satz.
Für Gott ist keine Sünde zu groß, um nicht etwas noch
Größeres,
noch Größeres daraus hervorgehen zu können.
Sag mal, ihr Hessen seid ganz schön im Vormarsch, Uli. Erbarme die Hesse kommen. Dankeschön. Wer möchte noch etwas dazu sagen? Georg Stoll aus der Schwäbischen Alb.
Ich habe so Hoffnung, dass es von den vielen Katastrophen, die heute auf der Erde und die ganz schlechte Zustände mal gibt, auch einen Plan dahinter stecken könnte, dass doch irgendwann mal was Gutes daraus wird.
Genau. Mir fällt ein Satz von Paul Claudel an. Paul Claudel war ein Philosoph im 20. Jahrhundert in Paris. Der sagte, Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Ja. Gott kann auf die krümmste, das können wir nicht, Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Ja. Und das fällt mir auch ein, wenn ich diese wunderbare Geschichte lese, dass Gott auf den krümmsten Exzessen, die wir treiben, die heiligste Geschichte bilden kann. Und das finde ich auch so großartig. Und darum möchte ich Sie bitten, gerade wenn Sie nichts noch mehr sagen, Wiebke, willst du noch was sagen? Wer noch was sagen, möchte noch meinen Kommentar dazu geben, mein Votum. Wenn wir morgen die Bibel aufmachen, grundsätzlich, wenn wir die Bibel aufmachen, es ist ja nicht nur morgen Buch der Könige, wenn wir im Herbst Jesaja anschauen, Jeremia, Ezekiel, da geht es ja auch drüber und runter. Drüber und runter. Übrigens auch zur Zeit Jesu ging es drüber und runter, das wissen Sie als Christen, was da für Dinge getrieben wurden, wie die Römer die Juden quälten und wie die Juden untereinander verfeindet waren. Kurzum, ich möchte Sie ganz herzlich einladen, bevor wir abschließen, sich bewusst zu machen, die Bibel, das hat vorhin Christel Lanzenberger so wunderschön ausgedrückt, die Bibel ist ein sehr menschliches Buch, ein sehr menschliches und sehr direktes Buch. Und da werden Fassaden nicht aufrechterhalten, sondern da werden die Dinge, die Aspekte des Lebens beim Namen genannt. Auch wenn sie sehr unangenehm sind, sehr, sehr unangenehm sind. Weil der Mensch eben beides in sich enthält, wenn Sie das notieren wollen, Irmgard. Wenn Sie notieren wollen, der Mensch ist ambivalent. Das sagt die Bibel schon am Anfang ihrer Schöpfungsgeschichte. Der Mensch ist ein ambivalentes Wesen. Er kann aufsteigen in den Worten des Talmuds, um die größten Sterne zu erreichen. Er kann aber auch abstürzen in den tiefsten Sand der Erde. Ich will dazu einen kurzen Kommentar geben. Abraham wird von Gott gesegnet am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Dein Same, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und so vielfältig wie der Sand am Boden. Das ist der berühmte Satz, mit dem Abraham gesegnet wird. Ich wiederhole für Helene und für die anderen. Gott sagt, Abraham, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, Elfi. Und wie der Sand am Boden. Der rabbinische Kommentar fragt sich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Warum Sterne am Himmel und dann Sand am Boden? Warum brauchen wir beide Vergleiche? um eben die Nachkommenschaft zu bezeichnen. Und da ist die einheitliche Meinung der Rabbiner, die Deutung in Bezug auf diesen Satz, dass eben im jüdischen Volk beides enthält, weil wir eben das berufene Volk Gottes sind. Weil wir das Auserwählte oder wie ich sage, das erwählte Volk Gottes sind, steckt in uns Potenzial, zu den Sternen hinaufzureichen, wie man im Deutschen ja auch sagt, zu den Sternen zu greifen, wenn wir eben Gottes Gebote einhalten, aber auch total abzustürzen, wenn wir sie missachten, um dann einfach Sand zu sein, auf den man tritt und der nichts bedeutet. Das ist die Ambivalenz des jüdischen Volkes. Die Ambivalenz von uns Juden, aus denen das Christentum ja entstand, letztlich auch für Christen, denn die Christen kommen ja aus dem Judentum, ist himmelhoch aufzusteigen, leuchtend zu sein, vorbildlich zu sein, Margit, aber andererseits auch primitiv, ekelerregend und destruktiv zu werden, sodass sie nur primitiver Sand sind, auf dem man nur tritt am Strand. Diese Ambivalenz, Assie, steckt im jüdischen Volk seit Abraham, können Sie schriftlich festhalten. Frau Schneider, seit Abraham sind wir Juden in dieser Ambivalenz. Und die Bibel beschreibt das eben. Die Bibel sagt es unumstritten und unumwunden, dass wir beides in uns haben. Und dennoch ist, wie diese schöne chassidische Geschichte zeigt, Gott so groß und so majestätisch, dass er aus den niedrigsten Trieben und den primitivsten Exzessen menschlichen Lebens ungemeine Größe entwickeln kann, sodass die Heilige Schrift, das größte Buch aller Zeiten, eben aus diesen Exzessen entstanden ist. Und immer wieder werden wir sehen, wenn Elia zum Volk kommt oder Jeremia mit dem Volk spricht, geschieht etwas. Es kommt ja immer wieder zu einer Erneuerung. Es kommt immer wieder zu einem neuen Bewusstsein, wenn Elia am Karmel, das werden wir auch anschauen, den großen Kampf am Berge Karmel, Adonai Hu Elohim, Gott ist der einzige König, wenn diese Explosion am Berge Karmel passiert und 450 Baalspriester niedergestreckt werden, kommt es ja zu einer Erneuerung, die zwar nicht langlebig ist, aber ich will Ihnen eins sagen, in jeder Situation, in der wir Menschen, jetzt möchte ich das ausweiten auf alle Menschen, auf die Baptisten Karlsruhe und auf die Methodisten Buxtehude und auf jeden Katholiken der Welt, das ist nicht nur jüdisch, sondern in jeder Generation gibt es Menschen, die sich primitiv und verbrecherisch benehmen. Stichwort Adolf Hitler, den Exzess haben wir auch in Deutschland. Adolf Hitler hat ja nicht nur 6 Millionen Juden umgebracht, der hat 50 Millionen Menschen vernichtet, bitte. Jakob hat es erwähnt. Adolf Hitler, und das ist ja noch immer unser deutsches Leiden, Adolf Hitler hat im Namen des deutschen blonden Volkes 50 Millionen Menschen vernichtet. 50 Millionen Menschen im Namen des Volkes der Dichter und Denker. Das ist nicht 1900 Jahre her, das ist 70 Jahre her, bitte. Nicht, dass wir nur den Finger auf andere zeigen und sagen, diese primitiven Juden, wir sind alle heute blond und blauäugig oder sonst irgendwas. Das deutsche Volk hat Verbrechen getrieben, die unerbässlich sind. Verglichen damit sind die Verbrechen von Baal und Astarte ja gerade zum Kinderspiel, in Klammern. Damit will ich Folgendes sagen, liebe Freunde und Freundinnen. Exzesse sind menschlich. Siehe die deutschen Verbrechen vor 70 Jahren. Exzesse sind leider menschlich. Und in dieser unerlösten Welt, in der wir eben noch leben müssen, bis der Messias kommt, müssen wir uns immer wieder fragen, wie können wir Exzesse überwinden? Was können wir tun? Darum möchte ich ja mit Ihnen das Seminar machen und weiter sagen. Und wir dürfen nicht verzweifeln an der Tatsache, dass es immer wieder Rückschläge gibt und immer wieder Unermesslichkeiten in der Geschichte der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und dennoch, und das ist für mich der ganz große Satz, den ich aussprechen möchte, dennoch zeigt uns die Bibel, Hulda, dass Gott uns nie aufgibt. Sie sehen ja, wir werden es morgen ganz konkret anschauen. Gott gibt uns nicht auf und schickt einen Elia mal um mal zum jüdischen Volk und sagt, du gehst zum Achab, du wirst mit ihm sprechen, du wirst den Leviten lesen, du gehst dorthin, auch Jesaja, du gehst morgen zum König und wirst mit ihm sprechen, du wirst den Leviten vorlesen, du wirst ihm sagen, was ich von ihm halte und was ich von ihm nicht halte. Und die Propheten machen es, obwohl sie oftmals schwitzen und Leid tragen, weil sie genau wissen, was der König ihnen zumuten wird. Und dennoch tun sie das. Und das ist genau das Thema der Heiligen Schrift, Irmtraut. Gott ist ein Gott, der uns immer wieder in die Arme nimmt. Modern deutsch gesprochen, er holt uns immer dort ab, Inge, wo wir gerade stehen. Auch wenn wir in der größten, ekelhaftesten Situation stecken, die unappetitlich ist, kommt Gott und schickt uns seine Boten, seine Nevi'im, seine Künder, Verkünder. Buber sagt ja immer für Prophet Künder, werden wir immer lesen. Buber sagt nie Prophet, erkläre ich Ihnen morgen warum. Er sagt immer Künder. Buber ist der einzige, Wilma Wagner, der einzige Übersetzer in der deutschen Sprache, der nicht Prophet sagt. Alle sagen Prophet, alle. Buber sagt, ich weigere mich, weil ich eine tiefere Sicht der Propheten habe. Machen wir morgen um 9. Buber sagt, der Künder, ein Mensch, der den Willen Gottes kündet. Und das ist genau unser Thema. Gott gibt uns nicht auf, obwohl wir uns so scheußlich benommen haben. Unappetitlich, auch das deutsche Volk, immer wieder, auch andere. Stichwort der Mord an den Armeniern, ist ja auch noch ein Thema in der Türkei. Ich will ja nicht nur von uns Deutschen sprechen. Die Schweinerei damals, zu denen die Türken immer noch nicht in der Lage sind, sich zu bekennen. Der Mord an den Armeniern, 1900, wann war das, 18, 17, 18, sind die Türken immer noch nicht, die türkische Staffel, immer noch nicht in der Lage zu sagen, wie versagt sie haben. Bei diesem Massenmord, bei diesem Völkermord, immer noch nicht in der Lage. Unter Teppich kehren. Kurzum, Verbrechen gibt es immer wieder. Nicht nur in der Bibel. Keinesfalls nur in der Bibel. Die Frage ist nur, und jetzt kommt noch ein großer Satz, wie gehen wir um mit den Verbrechen unserer Vorfahren? Ich wiederhole, das wird unser Thema sein. Wie gehen wir, lieber Jakob, liebe Freunde und Freundinnen in Löwenstein, in der schwäbischen Toskana, wie gehen wir Christen, Juden, Moslems um mit den Beschreibungen von Entgleisungen und Korrekturen, die uns in der Bibel beschrieben werden? Das ist die Frage der Fragen. Wie gehen wir um, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir uns niederträchtig, primitiv, widerlich Gott gegenüber benommen haben, der uns so viel geschenkt hat und uns Propheten, Künder schickt, die uns zurechtweisen wollen? Haben wir daraus was gelernt oder schlagen wir das Buch der Bibel zu und treiben es genauso verrückt wie die Menschen damals? Das ist die Frage an uns. Und das ist die Frage, die auch jeder Rabbiner immer wieder sagt. In jeder Generation muss sich ein Jude fragen, was habe ich aus den Exzessen meines Volkes und aus den großen Weisungen, die Gott mir über seine Künder geschickt hat, gelernt? Und das ist das, was mich als Juden ausmacht und nicht nur mich, den Juden. Wenn ich die Bibel lese, merke ich immer wieder, sie spricht mich an. Das ist auch ein Wortspiel von mir. Die Bibel ist ansprechend, können Sie notieren, ein Wortspiel von Dr. Yuval Lapide. Die Bibel ist ein ansprechendes Buch. Und wenn sie mich nicht anspricht, habe ich sie nicht verstanden. Mich spricht die Bibel seit über 50 Jahren an, immer wieder neu. Sie ist ein ansprechendes Buch. Und wenn ich nicht spüre, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass sie mich anspricht, obwohl es im Jahre 900 vor war, im 9. Jahrhundert vorlebt Elia. Wenn ich das Gefühl habe, das ist doch alte Geschichte wie Karl der Große, dann habe ich nicht verstanden, was Heilige Schrift wirklich bedeutet. Es ist eben nicht Karl der Große und es ist nicht Theobald, der so und so vielte, sondern es ist das heiligste Buch aller Zeiten. Und das möchte ich ja mit Ihnen machen. Ich möchte Sie hineinführen in dieses Erlebnis, Gott spricht durch mich über Elia. Und wenn wir morgen erleben, wie Elia mit Achab spricht, möchte ich, dass Sie das Gefühl haben, Elia spricht mit mir in Löwenstein im Mai 2016. Nicht nur damals im 9. Jahrhundert vor, sondern Bibel heißt, ich lasse mich von Elia morgen früh ansprechen, weil ich in mir genauso spüre, dass ein Achab in mir steckt. Ein Mensch, der zur Undankbarkeit neigt, zu Größenwahn, zu Überheblichkeit. Und wenn ich das spüre, dass das nicht uralte Karl der Große Geschichten sind, Pippin der 17. oder sonstiger Quatsch, den kein Mensch mehr braucht, sondern das heiligste Buch der Welt ist und dass in mir ein Achab steckt und eine Isabel steckt, Verbrecher, und dass ich zu solchen Verbrechen auch imstande bin, im Angesicht des lebendigen Gottes, der mir das Leben geschenkt hat, der mit mir Geschichte machen will, wenn ich diese Erfahrung mache, dass Elia mich heute in Löwenstein anspricht und fragt, was machst du mit deinem Gott? Wie gehst du mit deinem Gott um? Dann habe ich verstanden, was Bibel ist. Dann bin ich mitten in der Bibel und spüre, wie sehr sie ansprechend ist, diese Heilige Schrift. Moria.
Ja, ich würde sagen, es passt auch zu Deuteronomium, ist ja sowieso mein Lieblingsbuch. Wenn Mosche mit so großem Ernst und heiligem Appell, der mich immer wieder ins Herz tritt, sagt, und ich denke, dass sein Wort das Wort in den Mund gelegt hat. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Gute und das Böse, den Tod und das Leben.
Ja.
Und jetzt kommt, so wähle das Leben. Und ich denke, das ist ein Appell an uns, egal in welcher Zeit und heute ganz besonders, dass wir diesen Appell so ernst nehmen, dass wir ihn umsetzen wie als Tikkun Olam.
Wunderbar. Weltverbesserung.
Und von daher kann ich auch die Verirrungen unseres Volkes stehen lassen, weil ich immer daran denke, dass es in meiner Hand liegt, mit Hashems Hilfe natürlich, das Leben zu wählen.
Wunderbar. Dankeschön.
Das bringt mich zur Tat, das lässt mich nicht gerade nur so theoretisch, sondern das fordert von mir ein Tun.
Ja.
Und das beruhigt und rüttelt einen auf, macht einen natürlich auch unruhig, weil man nie weiß, ob man der Sache Bemühe tut.
Ja.
Aber auch kleine Anfänge.
Dankeschön. Danke, Asiye, meine muslimische Schwester.
Ja, ich würde sagen, ich komme nicht direkt zum Punkt.
Ich verstehe deine Frage, ich verstehe nichts. Das machen wir morgen früh um 9. Das musst du bis morgen. Morgen früh um 9. Morgen früh um 9. Wer möchte zu dem eben. Wiebke, morgen um 9? Okay, grüßt bitte Markus. Gruß an Markus. Wer möchte noch etwas sagen zum Abschluss?
Nur zu ihr.
Ja.
Also so spontan eine Antwort und Möglichkeit auf die Frage, die.
Du, bitte keine Antwort, das machen wir morgen früh. Machen wir morgen früh. Ich möchte nur, das machen wir, das ist ja morgen das riesige Thema. Wie Gott den Propheten und den König miteinander sprechen lässt. Ich möchte zum eben Gesagten, ich möchte keine Fragen haben, sondern zum eben Gesagten, wenn jemand noch etwas sagen möchte.
Ich
möchte
ganz kurz wissen, wie der Jude denkt. Ich habe schon eine Interpretation.
Das machen wir morgen früh um 9. Das kommt morgen früh. Das machen wir morgen früh. Das ist unser Thema ab 9 Uhr. Wer möchte zum eben Gesagten, zu der Geschichte, die wir eben gelesen haben, zur Hasidi-Geschichte, bevor wir endgültig abbrechen, etwas sagen? Sonst lassen wir es einfach so stehen. Wir lassen es stehen. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, dass Sie das in sich bewegen, den Text, den wir eben gehört haben. Nehmen Sie heute Fragen mit in die Nacht, mit ins Bett, mit ins Zimmer. Eben Fragen, warum gibt es Exzesse? Wer will, darf schon ein bisschen in den Blättern lesen. Sie haben ja den Block mit Unterlagen für sich, der gehört Ihnen. Dürfen Sie schon stöbern, dürfen Sie lesen. Morgen früh ab 9 Uhr steigen wir in Medias Res ein, fangen konkret an. Und da werde ich hier alles gründlich erklären, was ist ein Künder, was ist ein König. Und werden anhand des Textes alles genauestens erarbeiten. Ich möchte Ihnen allen Shabbat Shalom wünschen, mag ich Frau Reichle. Frau Reichle, Shabbat Shalom, der Friede des Sabbats. Und ich freue mich sehr auf einen spannenden und großen Tag morgen zur Ehre Gottes. Shalom.